und begrüße euch halt hier mit dem Namen von Farbe Rot zur Veranstaltung 60 Jahre Grundgesetz, kein Grund zum Feiern. Dieses Jahr ist ja das Jahr der großen nationalen Festakte. 60 Jahre NATO liegen hinter uns, die da zelebriert wurden. Vor uns liegen 20 Jahre Fall der Berliner Mauer. Und auch das Grundgesetz ist 60 geworden. Die Feierlichkeiten werden von Politik und Öffentlichkeit in aller Regel mit großem Pomp inszeniert. Und die Leute, die gewöhnlich die Kleinen heißen, die sind dazu angehalten, sich distanzlos mit diesen Erfolgen, die die Nation sich da attestiert, in eins zu setzen, die Fortschritte, die das Gemeinwesen da zur Kenntnis gibt, mit großem Trara inszeniert, als die Förderung der eigenen Anliegen zu begreifen. Und uns von Farbe Rot kommen da immer gewisse Zweifel, ob das eigentlich wirklich ein gutes Verhältnis ist, das die Öffentlichkeit da zu ihrem Volk inszeniert, oder ob man nicht bei 60 Jahren NATO mal diagnostizieren muss, dann ist es immerhin um das größte Militärbündnis der Welt, das ist in Kriegsaktionen rund um die Welt verteilt, neulich wieder 3 Tote beim Unfall oder in Kampfhandlungen. Auch das, was gemeinhin die Wiedervereinigung genannt wurde, die demnächst gefeiert wird, die da halt geradezu als Übernahme eines ganzen Staates zu den Ordnungs- und Herrschaftsprinzipien des eigenen geschehen ist. Und immer passiert das den Prinzipien nach und die Werte von Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. In diesem Auftrag steht die NATO an allen Ecken und Enden der Welt. Das ist das, was den DDR-Bürgern jetzt die Freiheit bringt, was die genießen können mit steigenden Arbeitslosenzahlen, mit anderen Anforderungen bei Lohn und Leistung. Und das sind auch die Prinzipien, die die Verfassung der Bundesrepublik, das Grundgesetz, hier als Ordnung über die Leute verhängt. Und wir haben uns halt dann mal gesagt, die Bilanz, die da immer so ausfällt, wie das bringt's für die Leute, das bringt Wohlstand, Sicherheit, Freiheit für alle. Das muss man vielleicht mal ein bisschen unparteiischer betrachten. Da muss man mal eine andere Sorte Bilanz ziehen. Und deswegen haben wir für heute Abend den Professor Albert Krölz eingeladen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt 60 Jahre Grundgesetz, ein Grund zum Feiern. Und der kann uns gleich in einem Vortrag darüber mal ein paar sachdienliche Hinweise geben, wie man sich die Sache vernünftig überlegt.
Ja, dann darf ich mich natürlich sehr herzlich für die ausgesprochene Einladung bedanken. Ich habe sie gern angenommen, weil sie mir ja Gelegenheit gibt zu einer völlig unverhüllten Werbekampagne für das bereits vorgestellte Buch. Und das heißt auch so ähnlich wie der Vortrag heute, nämlich das Grundgesetz, ein Grund zum Feiern, im Buchtitel noch ein Fragezeichen. Und die Antwort auf diese Frage, die wird der heutige Vortrag dann liefern.
Sehr schön.
Zudem, ja, hier mein Vorredner schon eine gediegene Kurzzusammenfassung geliefert hat. Das Grundgesetz, das wissen wir alle, begeht in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Die Nation wird, beziehungsweise sie wurde aufgerufen, zu feiern sich und sich am Genuss der ökonomischen und politischen Freiheiten sowie der sozialstaatlichen Wohltaten zu erfreuen, welche die staatliche Ordnung hierzulande ihren Bürgern so überaus großzügig gewährt. Die Festtagsredner aus Politik und Öffentlichkeit, die haben sich wechselseitig in Lobreden auf das Grundgesetz und die auf seinem Boden existierende freiheitlich-demokratisch-sozialstaatliche Gesellschaftsordnung überboten. Und eines muss man zugeben, die Lobredner liegen in gewisser Hinsicht durchaus richtig. Die Geschichte der Bundesrepublik unter der politischen Ordnung des Grundgesetzes ist nämlich tatsächlich eine einzige Erfolgsgeschichte. Jedenfalls aus der Perspektive der politischen Macht und der freien Entfaltung ihrer Interessen. Als Rechtsnachfolgerin der Hauptverlierermacht des Zweiten Weltkriegs ist die Bundesrepublik nämlich zu einer weltweit anerkannten politischen und militärischen Mittelmacht avanciert, die als Exportweltmeisterschaft um den sozialen Frieden, der in ihrem Inneren herrscht, und die Stabilität ihres politischen Systems beneidet wird. Die Bürger hierzulande haben einer sozialistischen Systemopposition niemals auch nur die geringste Chance gelassen. Deutschland verzeichnet weltweit mit die wenigsten Streiktage und die deutschen Gewerkschaften sind an national-sozialpartnerschaftlicher Systemtreue wahrlich kaum zu überbieten. Als Siegermacht des Kalten Krieges hat die BRD ihren Herrschaftsbereich um ca. 20 Millionen Bürger erweitern und die schwarz-rot-goldene Flagge der Freiheit auch dort hissen können, wo über 45 Jahre lang die falsche, nämlich die realsozialistische Staatsmacht, ihr in den Augen des Westens höchst illegitimes Regime ausgeübt hat. Deutsche Soldaten sind von den wilden Schluchten des Balkan bis zum Hindukusch unterwegs, um die weltweiten Interessen der Bundesrepublik zu verteidigen und Deutschlands Rolle als globale Ordnungsmacht auszufüllen. Und in der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise wirft der deutsche Staat seine ganze ökonomische Potenz in die Waagschale der internationalen Staatenkonkurrenz, um laut Bundeskanzlerin Merkel gestärkt und international an der Spitze aus der Krise hervorzugehen. Also, dass die politische und ökonomische Herrschaftselite der Nation die Erfolge von 60 Jahren Grundgesetz und Bundesrepublik feiert, ja, das kann wirklich nicht weiter verwundern. Nicht ganz so selbstverständlich erscheint es hingegen, dass diejenigen, die unter dieser Herrschaftsordnung des Grundgesetzes zu leben und zu arbeiten haben, die unbestreitbaren Erfolge der Nation als eigene Erfolgserlebnisse verbuchen und von tiefer Dankbarkeit erfüllt sind für die Gunst, in der freiheitlichsten aller Gesellschaften leben zu dürfen, die jemals auf deutschem Boden existiert hat. Die vom demokratischen Rechtsstaat in Kraft gesetzten Zwänge des kapitalistischen Wirtschaftslebens erscheinen den Bürgern nämlich wie naturgegebene Lebensbedingungen, ja, die sie als Mittel für sich begreifen, um in aller Freiheit das Beste daraus für ihr individuelles Lebensglück zu machen. Vom Geld über den Arbeitsmarkt bis hin zum Sozialstaat und zur Familie und zur Schule werden dementsprechend alle staatlich unterhaltenen gesellschaftlichen Einrichtungen ja betrachtet als eine einzige Welt voller Chancen für die Verwirklichung der eigenen individuellen Anliegen. Merkwürdig ist freilich nur, dass aus diesen ganzen schönen Gelegenheiten für die freie Entfaltung der selbstbestimmten Persönlichkeiten für die große Masse der Bevölkerung wenig bis überhaupt nichts wird und heutzutage bereits die Verfügung über so etwas wie einen prekären Arbeitsplatz mit wenig Lohn und dafür aber umso mehr Leistung das Allerhöchste bildet, was der normale Sterbliche im Reich der Freiheit so erreichen kann. Eine objektive Würdigung der Chancen, welche die wirtschaftlichen und politischen Freiheiten für die Bedürfnisse ja, der in diese Freiheit gesetzten und der Betreuung des Sozialstaats überantworteten Subjekte eröffnen, ja, eine solche vorurteilsfreie Würdigung könnte durchaus die Einsicht vermitteln, dass das schöne System der Grundrechte und der Sozialstaat ihren Grund auch gar nicht in der Mehrung des Nutzens derjenigen haben, die alltäglich von diesen Freiheiten Gebrauch machen oder besser ausgedrückt Gebrauch machen müssen. Stellt sich nicht vielleicht der Sachverhalt genau umgekehrt dar? Ist nicht vielleicht der staatlich freigelassene Privatmaterialismus der Bürger der Erfolgsweg des Staatswesens, die Dienstbarkeit der abhängig Beschäftigten für die Zwecke des Wachstums des Geldreichtums und der weltweiten Souveränität der politischen und der militärischen Macht eines Staates namens BRD zu organisieren? Es ist ja nun wirklich kaum zu übersehen, dass der Dienst an diesen eben benannten Interessen, vorsichtig ausgedrückt, einen gewissen Widerspruch zu den Lebensbedürfnissen der breiten Bevölkerungsmehrheit beinhaltet. Der Gebrauch all der schönen wirtschaftlichen und politischen Lebensmittel in Anführungszeichen der Gesellschaft des Grundgesetzes, der ist zwar unbestrittenermaßen frei, für die meisten aber wenig bekömmlich bis ruinös. Davon zeugen nicht nur ein ausgebauter Sozialstaat und die einschlägigen Statistiken zum Umfang der Erwerbsunfähigkeit oder auch zum Stand der Umweltzerstörung, sondern ebenso auch die periodisch erscheinenden Armutsberichte der Bundesregierung. Dieses, so meine ich, offenkundige Versäumnis der freien und gleichen Bürger, einmal eine objektive Bilanz von Kosten und Nutzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu ziehen, ja, dieses Versäumnis der Bürger, das wollte meine Streitschrift gegen den Verfassungspatriotismus, wie der Untertitel des Buches heißt, ein wenig beheben. Diese Streitschrift prüft die Leistungen eines politischen Gemeinwesens, das so etwas wie Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Menschenwürde, Demokratie und Sozialstaat auf seine Fahnen geschrieben hat. Und die Antworten auf die Frage nach dem Gebrauchswert dieser politisch-staatlichen Ordnung, die fallen freilich ein wenig anders aus als in den üblichen Festtagsreden, die man in den letzten Monaten so hören durfte. Diese Antworten fallen auch anders aus als die gängige linke Gesellschaftskritik, ja, welche die angeblich schlechte Verfassungswirklichkeit etwa von Hartz IV, der Renten- oder Gesundheitsreform, der ungleichen Vermögensverteilung oder der menschenverachtenden Praxis des Asylrechts, ja, als Verstoß gegen Buchstaben und Geist der Verfassung ansieht und jetzt alle sozialen Missstände auf nicht eingelöste Verfassungsversprechen oder einen Verstoß gegen die hehren Grundsätze der Verfassung oder abgekürzt auf ein zu wenig von Freiheit, Gleichheit, Sozialstaat, Demokratie und so weiter zurückzuführen pflegt. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich meine Polemik gegen den Verfassungspatriotismus jetzt sein besonderes Augenmerk auf diese loyalitätsstiftenden und loyalitätsfördernden Elemente der Verfassung, auf diese alten und neuen verfassungsrechtlichen Hoffnungsträger der politischen Linken richtet. Als da sind die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die Sozialisierungsklausel des Artikel 15, die Staatsaufgaben des Umwelt- und des Arbeitsschutzes, die Einrichtung des Sozialstaates, die Zulassung freier Gewerkschaften, das allgemeine Wahlrecht und natürlich last but not least die demokratischen Rechte der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit. Der gegenüber der Buchfassung natürlich sehr stark abgekürzte Weg des heutigen Vortrags durch diese Grundprinzipien der Verfassung beginnt mit der Freiheit als politischem Herrschaftsverhältnis, das ist die Abteilung 1, führt uns dann in Abteilung 2 zum Regime von Eigentum und Geld als der politökonomischen Grundlage staatsbürgerlicher Freiheit, hin in Abteilung 3 zum Sozialstaat, ich sag mal schlagwortartig, der politischen Organisationsform der speziellen Armut, welche eben die auf Freiheit und Eigentum gründende kapitalistische Gesellschaftsordnung hervorbringt und mündet schließlich in Abteilung 4 in eine Darstellung der Leistung der Demokratie als adäquater Staatsform des Kapitalismus. Das ist der Gang der Dinge und die einzelnen Abteilungen oder der Schluss der einzelnen Abteilungen bietet natürlich eine wunderschöne Einstiegsmöglichkeit, seine Einwände vorzubringen, ergänzende Beiträge loszuwerden und Ähnliches, was nicht heißt, dass man nicht an anderen Stellen des Vortrages auch hier einsteigen könnte. Man ist also nicht darauf verwiesen, mir jetzt so ungefähr noch 1,5 Stunden einfach zuzuhören. würde ich auch sehr begrüßen, wenn man von dieser Möglichkeit zu diskutieren Gebrauch machen würde. Gut, fangen wir an mit der Freiheit. Für Freiheit ist einfach jeder. Freiheit erfreut sich weltweit als politischer Wert eines scheinbar unerschütterlich guten Rufes. Die Freiheit auf ihren materiellen Nutzen für die Masse der freien Bürger befragen zu wollen, erfüllt deswegen bereits so etwas wie den Tatbestand einer Majestätsbeleidigung. Als weltweit unumstrittener Starr am Wertehimmel der bürgerlichen Gesellschaft ist die Freiheit von einer derartigen niedrigen Begründungspflicht einfach freigestellt. Die Vorteile der Freiheit, die darf man sich stattdessen bebildern durch den offenen bzw. heimlichen Vergleich mit anderen Gesellschaftsformen, die unter dem Fehlen der Freiheit leiden. Und dann darf man dafür dankbar sein, dass einem der freiheitliche Staat etwa die feudale Leibeigenschaft oder den staatsdiktatorischen Realsozialismus Gottlob erspart hat. Die Erhebung aller Untertanen zu freien und gleichen Bürgern, die zum Haben und zum Verfolgen eines eigenen Willens berechtigt sind, wird mittels dieses Vergleiches als unhinterfragbare Errungenschaft vorstellig gemacht. Denn in jenen unfreiheitlichen Gesellschaften, ja, da herrschte ja der Zwang. Im Reich der Freiheit hingegen, ja, da darf man. Dass man ganz freiwillig, ohne staatlichen Einberufungsbefehl, seine Arbeit in Fabrik und Büro nachgehen darf und sogar die Freiheit besitzt, die Inhaber der politischen Macht zu kritisieren, ohne dafür gleich in Fesseln gelegt zu werden, und darüber hinaus diese auch noch abzuwählen, ja, das stellt der Freiheit einfach ein überragendes Gütesiegel aus. Ob die staatlich gewährte Freiheit diesen ihr vorauseilenden guten Ruf freilich tatsächlich verdient hat, ja, das gilt es im Folgenden mal zu prüfen. Es stellt sich also die Frage, wer eigentlich welchen Nutzen daraus zieht, ja, wenn der Staat seine Bürger mit so etwas wie dem Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit, dem Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit ausstattet, so heißt das in Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, also seinen Bürgern ganz grundsätzlich das Wollen und das Handeln erlaubt. Ja, dass der Mensch mit so etwas wie einem freien Willen begabt ist und dementsprechend alles, was er tut, von seinen Urteilen und Zwecken regiert wird, ja, das ist ein Fakt, den allenfalls Psychologen in Zweifel ziehen. Dazu gibt es ein anderes Buch von mir, Kritik der Psychologie, gibt es wahrscheinlich auch ordentlich. Da ist der Staat jedoch weit davon entfernt. Der stellt das nicht in Zweifel, sondern der Wille ist ein Grundtatbestand des Rechtes. Dem Menschen wird nämlich von höchster Stelle attestiert, eine Person zu sein, die sich auszeichnet dadurch, ja, dass sie einen freien Willen hat. Diese hoheitliche Anerkennung des Willens, den ja jeder schon ganz ohne diesen Rechtsakt hat, die tut freilich, und das ist jetzt eine zentrale These, die ich im Folgenden schrittweise entfalten will, diese hoheitliche Anerkennung des Willens, die tut dem Willen überhaupt nicht gut. Die Anerkennung des Willens, den jeder eben ohne diesen Rechtsakt schon hat. Denn durch seine Verrechtlichung wird der Wille darauf festgelegt, er müsse, um existieren zu können, erst ermöglicht, das heißt von Staats wegen, mit einer Lizenz ausgestattet werden. Anders ausgedrückt, wenn die Willensfreiheit den Charakter einer Konzession der staatlichen Herrschaft annimmt, ja, dann wird so getan, als sei der Wille ohne das Zugeständnis einer übergeordneten Macht, ihn haben zu dürfen, noch unvollständig, noch gar nicht fertig. Dafür jedoch, dass die Menschen das tun, was sie ohnehin von sich aus wollen, ja, da bedürfte es einer politischen Macht und deren Setzung überhaupt nicht. Das wäre so überflüssig wie ein Kropf. Darum kann es also auch gar nicht gehen, wenn die Staatsgewalt ihren Untertanen sowas wie Freiheit gewährt. Wenn die Verfassung den Regierten Rechte zuweist und ihnen das scheinbar Selbstverständliche und Menschennatürliche erst noch erlaubt, ja, dann betätigt sich in diesem Rechtsakt eine hoheitliche Aufsichtsinstanz, die keineswegs jedermann das machen lässt, was er gerade so will. Die rechtliche Anerkennung des Willens ist somit die abstrakteste, aber auch die umfassendste Form, den Willen unter die Verpflichtung seiner Übereinstimmung mit den Vorgaben der staatlichen Herrschaft zu stellen. Ja, wenn vom Dürfen des Wollens die Rede ist, dann ist eben allemal von einer über den gesellschaftlichen Subjekten und deren Willen stehenden Gewaltinstanz die Rede, welche jetzt die Totalität des Handelns ihrem Erlaubnisvorbehalt unterwirft. Das kann man auch einfacher sagen mit einem völlig unverdächtigen alten Philosophen namens Montesquieu. Der hat nämlich mal gesagt, in einem Staat, in dem es Gesetze gibt, kann die Freiheit nur darin bestehen, das tun zu können, was man wollen darf. Recht hat der Mann. Und dementsprechend ist auch in der freiheitlichen Gesellschaft kein Bereich des sozialen Lebens von staatlichen Geboten oder Verboten ausgenommen. Die staatliche Gewalt bezieht sämtliches Tun und Lassen der Bürger auf sich, noch bevor es stattfindet, und stellt es unter ihre verbindlichen Vorschriften. Alles treibt mit der Gesellschaft, von der Meinungsäußerung über die Arbeitssuche bis zu den Konsequenzen der liebevollen Vereinigung der Geschlechter etwa, wird dank dieser umfassenden staatlichen Intervention eine Frage des Rechtes. Und das heißt, eine Frage von erlaubt oder verboten. Und das heißt, die Macht des selbstbestimmten Individuums, seinen Anliegen nachzugehen, reicht folgerichtig genauso weit, eben wie die Staatsgewalt, seine Interessen ins Recht setzt oder umgekehrt, als unerlaubte Interessenverfolgung disqualifiziert. Um einem Missverständnis vorzubeugen, diese staatliche Unterscheidung zwischen dem rechten Gebrauch der staatlich verliehenen Willensmacht und deren Missbrauch, die geht freilich nicht so, dass den Mitgliedern der freiheitlichen Gesellschaft jetzt von Staats wegen vorgeschrieben würde, ja, was sie jetzt wollen sollen, welche Zwecke sie fassen und welche Zwecke sie verfolgen wollen. Ja, das steht von Staats wegen ganz grundsätzlich im Belieben des Einzelnen. Niemand wird etwa dazu verpflichtet, abhängige Arbeit bei privaten Wirtschaftsunternehmen oder noch bei einem bestimmten Wirtschaftsunternehmen zu leisten. Keinem Konsumenten wird diktiert, auf welche Weise er sein sauer verdientes Geld auszugeben hat. Jedermann steht es natürlich frei, die Berufslaufbahn eines Bankers, Bundeskanzlers oder Unternehmers einschlagen zu wollen. Und ob man staatsbürgerlichen Nachwuchs in die Welt setzen möchte, das überlässt der staatliche Schutzherr der natürlichen Keimzelle des Volkes, jedenfalls im Prinzip auch den glücklichen potenziellen Eltern. Dieses, das in den Grundrechtsschranken vorgesehene System staatlicher Vorschriften, die sich dann letztlich die staatliche Gewährleistung der Freiheit praktisch auflöst, beruht vielmehr darauf, dass der Wille des Subjektes unter ein Ensemble rechtlich festgelegter staatlicher Bedingungen gesetzt wird. Bedingungen, die er jetzt als Rechtsperson bei der Verfolgung seiner frei gewählten Interessen und Anliegen einzuhalten hat. Und indem der Staat dem Willen auf diese Weise rechtliche Rahmenbedingungen seiner Betätigung vorgibt, auf diese Weise kriegt jetzt plötzlich der Wille eine inhaltliche Bestimmung. Treten jetzt plötzlich Willensinhalte in die Welt, die die Subjekte von sich aus freien Stücken, ohne diese staatlichen Vorgaben, niemals gefasst hätten. So komische Sachen wie Steuern zahlen, Lohn zu arbeiten, Wehrdienst zu leisten, zu heiraten. Ja, vielleicht kommt man da vielleicht auch so drauf. Will ich das mal zurückziehen. Der Staat konstituiert auf diese Weise halt, indem er den Willen unter Bedingungen seiner Verfolgung setzt. Der konstituiert auf diese Art und Weise den freien Willen des Bürgers. Und jetzt erfährt der Montesquieu-Spruch eine kleine Fortschreibung. Als die Freiheit, das wollen zu dürfen, was man von Staats wegen soll. Nicht mehr nur darf. Die elementare, jetzt allen anderen Anliegen, alle anderen Anliegen relativierende Existenzbedingungen des freiheitlichen Subjekts, das besteht natürlich in der Verpflichtung auf die Instanz, die den Menschen erst zur freien Person erhebt. Diesen ihren in Rechtsvorschriften gekleideten Anforderungen bedingungslos zu gehorchen und die zur Gewährleistung der staatlichen Existenz erforderlichen Dienste, wie etwa die Steuerpflicht und die Landesverteidigung zu leisten, das bildet deswegen auch die erste Bürgerpflicht, die der Staat seinen freien Bürgern eben in Gestalt dieser allgemeinen Grundrechtsschranke der verfassungsmäßigen Ordnung auferlegt. Die zweite Grundverpflichtung für die Betätigung des Willens ist die Respektierung der Freiheit der anderen, sprich der ebenso beschränkten Befugnisse, welche der staatliche Lizenzgeber der Freiheit den übrigen Rechtsgenossen verleiht. Diese Generalermächtigung zur freien Selbstentfaltung der Persönlichkeit geht nämlich in Artikel 2 unmittelbar damit einher, dass der Staat allen Freiheitssubjekten gleichermaßen die Anerkennung der Freiheit der anderen als Schranke ihrer eigenen Freiheit aufherrscht. Aus diesem, abgekürzt, prinzipiellen Tolerierungsgebot der Lizenznehmer der Freiheit untereinander, daraus kann man jetzt einen Schluss ziehen. Nämlich daraus, dass dann die Gesellschaftsmitglieder mittels der Freiheitsgarantie in gesellschaftliche Verhältnisse gesetzt sein müssen, die auf fundamentalen Interessengegensätzen beruhen. Anders gesprochen ist unterstellt, dass in diesem schönen staatlich dekretierten System des Wollendürfens die wechselseitige Beschränkung und Schädigung der Interessen anderer Freiheitssubjekte die dauerhafte Geschäftsgrundlage bildet. Derselbe Gedanke nochmal anders formuliert. Unterstellt ist also eine gesellschaftliche Ordnung, in der sich die Individualität der Gesellschaftsmitglieder nicht etwa mit und an der anderen entfaltet, sondern in der sich die Selbstverwirklichung eines jeden auf einer elementaren Stufe des gesellschaftlichen Lebensprozesses negativ gegen die Selbstverwirklichung aller anderen verhält. Denn warum sonst sollte der Staat seinen Untertanen die scheinbare Selbstverständlichkeit aufzwingen, bei der Betätigung ihrer Interessen den Willen der anderen zu achten und zu respektieren? Ja, eben deswegen, weil diese Selbstverständlichkeit, den Willen anderer zu respektieren, im Reiche der staatlich eingerichteten Freiheit der gegensätzlichen Interessenverfolgung, in der der Nutzen der einen auf dem Schaden der anderen beruht, eben überhaupt keine Selbstverständlichkeit darstellt. So, und damit bin ich mit der Abteilung 1 am Ende. Und wenn jetzt jemand was zur Freiheit einwenden, ergänzen, anmerken will, dann wäre das eine nette Gelegenheit. Und ansonsten würde ich zur Abteilung 2, nämlich Eigentum und Geld, schon weiterschreiten. Ja, die Freiheit unterstellt eine Welt sozialer Gegensätze. Und der von Staats wegen vorgegebene Stoff dieser gegensätzlichen oder mit einem Fremdwort ausgedrückt antagonistischen Interessenverfolgung, ist das Privateigentum. Das ist der Stoff, aus dem die Gegensätze gestrickt sind, die in der Freiheit schon unterstellt sind. Oder nochmal anders ausgedrückt. Hat der staatlich rechtlich konzessionierte freie Wille sein materielles Mittel und damit auch seine Schranke im Eigentum? Der mit dem freien Willen begabte Mensch, der zur Freiheit aufgeforderte Wille, findet nämlich mit dem Regime des Eigentums eine vollständig eingerichtete marktwirtschaftliche Geschäftsordnung vor, ja, die sich ihm, das ist auch der Witz daran, als einziges Angebot zur Verwirklichung seiner individuellen Lebenszwecke präsentiert. Die Frage freilich, wovon der mit einem freien Willen ausgestattete Mensch denn leben soll, die ist bereits vorweg entschieden, ja bevor der Wille überhaupt mit seiner Betätigung loslegt. Der Staat hat nämlich mittels des Eigentumsprinzips die Gesamtheit der Gegenstände der äußeren Welt unter die exklusive Bestimmungsgewalt der gesellschaftlichen Subjekte gestellt. Kraft staatlichen Dekretes sind sämtliche Voraussetzungen, Mittel und Resultate des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, gleichgültig jetzt ob Konsum- oder Produktionsgüter, gleichgültig ob Bürogebäude, Lagerhallen, Fabriken oder der Grund und Boden, auf dem diese errichtet werden, all das ist Eigentum. Das heißt, all das steht unter der Herrschaft von Privatsubjekten, die den Rest der Menschheit ausschließend darüber verfügen dürfen. Und zwar ganz unabhängig von der bedürfnisgerechten Nutzung der Eigentumsgegenstände. Wenn nämlich als oberstes Prinzip der Verteilung und des Zuganges zu Gebrauchs- wie Produktionsgütern gilt, dass sich diese in dieser Form der exklusiven privaten Verfügungsmacht befinden, ja dann ist das Benötigen und das Benutzen von Gebrauchsgegenständen prinzipiell für unmaßgeblich erklärt. Dann begründet sich die Zuordnung der Bedarfsgegenstände als Eigentum nicht etwa aus der Nützlichkeit der Dinge als Mittel der Bedürfnisbefriedigung, weil einer sie braucht. Das Brot wird mir nicht als Eigentum zuerkannt, ja, weil ich es als Nahrungsmittel benötige. Wohnungen werden nicht unter die Verfügungsgewalt der Leute gestellt, ja, weil sich diese zu Wohnen eignen und man ein Dach über dem Kopf braucht. Und über Produktionsmittel verfügt man in der Gesellschaft, in der das Prinzip des Eigentums herrscht, nicht, weil man damit nützliche Gebrauchsgegenstände herstellen möchte. Nein, es ist genau umgekehrt. Die staatliche Garantie dieses Prinzips des Zueigenhabens statuiert nämlich umgekehrt den grundsätzlichen Vorrang des hoheitlich zuerkannten Rechtstitels vor jedem konkreten Gebrauchsinteresse an den Eigentumsgegenständen, vor jedem bedürfnisgerechten Gebrauch. Und das weiß jeder, der mal mit einem Preisschild in Berührung gekommen ist. Vor jedem bedürfnisgerechten Gebrauch der nützlichen Dinge steht als Schranke und Bedingung der Bedürfnisbefriedigung die Notwendigkeit zuvor an den Bedürfnisgegenständen des Eigentum erworben haben zu müssen. Ja, wenn ich essen will, muss ich zuvor Eigentümer des Brotes sein. Die Nutzung von Wohnraum ist davon abhängig, dass ich zuvor die rechtliche Nutzungsbefugnis erworben haben muss, ja, deren Inhalt ein anderes Rechtssubjekt ist, ganz gleichgültig, ob dieses andere Rechtssubjekt die Wohnung für seine Wohnbedürfnisse benötigt oder auch nicht. Das Eigentum erklärt also das Nutzungsinteresse am Gegenstand prinzipiell für unerheblich und lässt es umgekehrt nur unter der Voraussetzung zum Zuge kommen, dass das bedürftige Subjekt die Zugangsbedingungen des Eigentümers erfüllt. Und diese allgemeine Zugangsbedingung kennt auch jeder und die heißt das Geld. Bevor ich aber zu dem komme, muss ich noch einen anderen Gedanken da zwischenschalten. Die Pointe dieses durch die Eigentumsgarantie gestifteten auf der systematischen Trennung von Haben auf der einen Seite und Gebrauchen auf der anderen Seite beruhenden negativen Verhältnisses der Privatsubjekte besteht darin, dass mit diesem staatlichen Dekret des ausschließenden Verfügens eine besondere Form eines gesellschaftlichen Zusammenhangs Notwendigkeit in die Welt gesetzt wird. Die Personen, die sich als Eigentümer gegenübertreten, sind von Staats wegen in ein gegensätzliches ökonomisches Abhängigkeitsverhältnis gestellt, das ihr Zusammenwirken erzwingt. Die einen treten als ausgeschlossene Interessenten und Bedürftige auf, ja, denen das Eigentum anderer als Schranke gegenübertritt. Ja, diese Schranke müssen sie halt überwinden, um an die Gegenstände ihres Bedürfnisses zu gelangen. Die anderen fungieren als Eigentümer von Sachen, auf die die Ersteren angewiesen sind, und das erlaubt ihnen jetzt, sich die Bedürftigkeit ihres Gegenübers zu ihren Zwecken nutzbar zu machen. Und just darin liegt der wahre Gebrauchswert ihrer eigentümlich ausschließenden Verfügung über die Güter, die andere benötigen. Für Eigentümer nämlich, die über Güter verfügen, die sie selber nicht, die stattdessen aber andere brauchen, ja, für die stellt sich jetzt ihr ausschließendes Verfügungsrecht das Mittel dar, um aus diesem ausschließenden Verfügungsrecht einen Zugewinn an abstrakter Verfügungsmacht über den gesellschaftlichen Reichtum zu erlangen, sprich ihr Eigentum zu vermehren. Und wie vermehren sie das? Ja, indem sie ihr abstraktes Verfügungsrecht an andere abtreten, und das natürlich nur unter der Bedingung der Zahlung von Geld. Und damit sind wir beim Geld, dem Eigentum, nach dem alle streben. In Gestalt dieses staatlich bereitgestellten und verbürgten Geldes existiert diese abstrakte Verfügungsmacht, diese von jeder Gebrauchsgegenständlichkeit, von jedem konkreten Nutzen losgelöste, das ist der Inhalt von abstrakt, Verfügungsmacht über den gesellschaftlichen Reichtum, ja in einer verselbstständigten, versachlichten Form, die jeder von uns in der Tasche mit sich trägt. Getrennt jetzt von allen Elementen des stofflichen Reichtums der Gesellschaft, ja, ist das Geld die Verkörperung des Reichtums überhaupt. Es ist ausgestattet mit der universellen Macht, auf den gesamten stofflichen Reichtum der Gesellschaft Zugriff zu nehmen. Mit Geld kann man alles kaufen. Geld ist also die vom Staat gestiftete, als Gegenstand vorliegende und handhabbare private Macht, die generelle, und jetzt kommt der Haken, nur quantitativ beschränkte Verfügungsmacht über von anderen produzierte Güter oder zu erbringende Dienstleistungen. Mit Geld kann man sich an der ganzen Welt der Güter und Dienstleistungen bedienen, ja freilich nur in dem Maße, ja, wie man über die entsprechende Zahlungsfähigkeit verfügt. Und indem der Staat jetzt in Wahrnehmung seiner Währungshoheit ein durch seine Macht geschütztes und garantiertes allgemeines Zahlungsmittel etabliert und seine Gesellschaft per Gesetz auf den Gebrauch dieses Zahlungsmittels verpflichtet, was man dem Text jeder Banknote entnimmt, also indem er alle ökonomischen Transaktionen, die in der Gesellschaft stattfinden, an die Verfügung über sein Geld bindet, ja, damit etabliert er eine Gesellschaft von Eigentümern, in der jetzt das Geld verdienen, klassenübergreifend, das allgemeine Bedürfnis und damit die Triebfeder des Handelns aller Gesellschaftsmitglieder bildet. Der installiert also eine Gesellschaft, in der als oberste Zwecksetzung die ständige Vergrößerung der Privatmacht des Eigentums regiert, ja, welche im Geld, wie bereits dargelegt, ihre materielle Gegenständlichkeit und zugleich ihr Maß besitzt. Und die Macht der Gesellschaftsmitglieder, sich den Reichtum der Gesellschaft anzueignen, ist dementsprechend bestimmt und begrenzt durch die Höhe ihres Geldvermögens. Und dieser Umfang der Verfügungsmacht über das Eigentum in Geldgestalt bildet zugleich die Scheidelinie zwischen den gesellschaftlichen Klassen, die Scheidelinie zwischen Armut und Reichtum. Ja, mit der ausreichenden Geldmenge ist dem Geldbesitzer in einer Gesellschaft, welche mittels des Geldes die Möglichkeit des Zugriffes auf die Gesamtheit der Gebrauchs- und der Produktionsgüter eröffnet, damit ist natürlich auch der entscheidende Zugriff auf die Quellen des gesellschaftlichen Reichtums eröffnet. Die Quellen des gesellschaftlichen Reichtums, das sind die Produktionsmittel einerseits und andererseits die Arbeit, welche durch die Benutzung der sachlichen Mittel der Produktion den materiellen Reichtum erzeugt. Und mit dieser Verfügungsmacht ausgestattet, sieht sich diese Art von Geldbesitzern in die höchst komfortable Lage versetzt, aus ihrem eingesetzten Geldvermögen neuen gesellschaftlichen Reichtum zu schaffen, der sich dann in ihren Bilanzen als Wachstum ihres Eigentums in Geldgestalt niederschlägt. Jetzt kommt die andere Sorte von Verfügung über Geldmacht. Unterhalb dieser entscheidenden Menge von Eigentum in Geldgestalt, die es jetzt erlaubt, sowas wie eine Fabrik, ein Handelsgeschäft oder ein ähnliches gewinnträchtiges Unternehmen aufzuziehen, unterhalb dieser entscheidenden Menge an Geld hat das Geld für den, der es hat, hingegen nur ein höchst eingeschränkten Nutzen. Wenn das Geld nämlich, wie wahrscheinlich jeder hier, der so sitzt, jeden Monat erfährt, geradezu mal dazu hinreicht, die notwendigen Dinge des alltäglichen Lebens sich zu verschaffen und am 25. dann das Konto überzogen werden muss, ja, dann ist es schnell verbraucht. Diese Sorte von stolzen Geldeigentümer, ja, die wird mit jedem Gebrauch des Geldes ärmer und ist mit der dauernden Notwendigkeit konfrontiert, neues Geld für ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Diese Sorte von Eigentümern, die ist gezwungen, für das Wachstum fremden Eigentums zu arbeiten, ja, überhaupt am Reichtum der Gesellschaft, der ja immer schon anderen gehört, überhaupt teilzunehmen. Und diese Sorte von Eigentümern, die benötigen vor allem jemand, der das Geld hat und die Bereitschaft, sie für ihre Dienste zu bezahlen. Eine Bereitschaft, die natürlich nur in dem Maße vorhanden ist, ja, wie sich diese Geldausgabe überhaupt lohnt. Ja, für den privaten Unternehmer, der sie tätigt, versteht sich. Und deswegen heißt das Ding auch Lohnarbeit. Worauf es mir jetzt entscheidend ankommt, ist, dass es die politische Gewalt selber ist, die für diese eigentumslose Sorte ihrer Bürger diesen hübschen ökonomischen Sachzwang in die Welt setzt, sich um des Erwerbs ihrer Lebensmittel willen, die ihnen als fremdes Eigentum gegenüberstehen, mit ihrem Arbeitsvermögen in den Dienst der Vermehrung des Eigentums derjenigen zu stellen, ja, die exklusiv über den Produktionsprozess, seine Voraussetzungen und damit auch über die Resultate des Produktionsprozesses gebieten. So, also auf diese Weise verleiht der Staat mit der Gewährleistung von Eigentum und Geld dem Kapital die Kommandogewalt über die Arbeit. Die Repräsentanten der Arbeit, die erwerben für ihre nützlichen Dienste am fremden Eigentum auch ein Stück Eigentum, das heißt Lohn, und erfahren darüber, wie wenig das Eigentum eben als Mittel der Konsumption taugt. Es gewährt ihnen nämlich eine Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum genau in dem Umfange, der sie gesetzmäßig auf den Ausgangspunkt, nämlich ihre Eigentumslosigkeit, zurückwirft und damit den Zwang an der Vermehrung fremden Eigentums lebenslang erneuert. Auf diese Weise also, durch die Etablierung von Eigentum und Geld, mit der Garantie von Eigentum und privater Geldmacht, da etabliert die Staatsgewalt diesen auf der Scheidung der Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums von der Verfügung über den Produktionsprozess beruhenden gesellschaftlichen Produktionszusammenhang der kapitalistischen Lohnarbeit. Es ist die vom Staat geschaffene Rechtslage, die jetzt alle Elemente des gesellschaftlichen Reichtums in gleicher Weise und zugleich auch in gleichgültiger Weise zu Eigentum erklärt. Und die setzt auf diese Weise eine komplette kapitalistische Klassengesellschaft ins Werk. Der allseitig auferlegte staatliche Zwang, sich der ökonomischen Mittel anderer für den eigenen Erfolg zu bedienen und dafür die eigenen Mittel anderen zur Mehrung ihres Eigentums verfügbar machen zu müssen, dieser hübsche Sachzwang, jeder mit den ökonomischen Mitteln, die er hat, und die meisten besitzen nichts anderes als ihre Fähigkeit zu arbeiten. Dieser egalitäre Sachzwang der Verpflichtung auf die ökonomischen Mittel, die den Subjekten jeweils zur Verfügung stehen, der scheidet diese schöne egalitäre Welt der Eigentümer ganz grundsätzlich, ja, indem sie die Arbeit zum Mittel der Vermehrung des Eigentums macht. Er scheidet sie in eine Klasse von produktiven Eigentümern, modern auch Arbeitgeber genannt, die jetzt mittels der Verfügungsgewalt über fremde Arbeit ihre Macht über den gesellschaftlichen Reichtum vermehren, und in eine Klasse von dauerhaft eigentumslosen Arbeitnehmern, die sich jetzt in der komplementären gesellschaftlichen Rolle als Faktor Arbeit für die Akkumulation der ökonomischen Privatmacht des Kapitals bewähren dürfen. Und damit ist meine Abteilung 2 auch fertig. Es geht gleich weiter, von welchem Standpunkt aus und warum betreut der Staat mit seiner Gewalt diese Sorte von Gesellschaft, die systematische Lohnarbeitermassenarmut hervorbringt. Das wäre die Abteilung der Sozialstaat. So geht es gleich weiter, damit man den roten Faden im Auge hat. Gut, dann lege ich jetzt noch eine zweite Abteilung ein. Die Sozialstaat und Sozialpflichtigkeit, eine dritte ein, die heißt der Sozialstaat oder die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Und jetzt spiele ich mal den sozialdemokratischen Advocatus Diaboli. Ja, was hat es denn mit dieser Sozialpflichtigkeit des Eigentums zu tun? Da steht doch drin, in Artikel 14, Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Da steht ja einfach nicht nur drin, dass Eigentum ist gewährleistet. Ja, der Gebrauch des Eigentums soll doch nach dieser Vorschrift nicht nur den Interessen der Eigentümer, sondern auch dem der Allgemeinheit dienen. Ja, bildet denn nicht die Sozialpflichtigkeit des Eigentums einen Gegenpol gegenüber der uneingeschränkten Herrschaft des kapitalistischen Privateigentums, so eine Art mächtigen Hebel, um die Interessen des Privateigentums wirkungsvoll zu domestizieren, ja, und eben mit den Lebensbedürfnissen der breiten Massen in Einklang zu bringen. Das jedenfalls ist die gute, alte, insbesondere sozialdemokratische Lesart der Verpflichtung des Eigentums auf die Belange der Gesellschaft. Durch die Summe dieser sozialstaatlichen Maßnahmen, Umweltschutz, Arbeitsschutz, soziales Mietrecht und so weiter, wird gemäß diesem Selbstbildnis des modernen Kapitalismus, der sogenannten reinen Marktwirtschaft, so jedenfalls in der Ideologie, das gleichsam systemverändernde, menschenfreundliche Prädikat des Sozialen zugefügt. Und dem Staat fällt in dieser Vorstellung die überaus lobenswerte Aufgabe zu, als eine Art soziales Korrektiv der kapitalistischen Eigentumsgesellschaft gegenüber der Privatmacht von Eigentum, Geld, Unternehmern, Bauherren, Vermietern, Handelsherren, Bankern zu fungieren. Der Staat agiert in dieser Vorstellung als eine Art Bündnisgenosse der Anliegen der abhängig Beschäftigten. Seine Macht soll dazu dienen, durch Eingriffe in die Freiheit des Marktes den Lebensinteressen der kleinen Leute Geltung zu verschaffen. So, hier ist aber auch Schluss mit der Referierung der Ideologie. Das ist die gängige Auffassung von das sei Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Ich meine, die Wahrheit sieht ein wenig anders aus. Die von Seiten des Staates auf dem Privateigentum auferlegten Beschränkungen bestehen nämlich darin, im Interesse der Aufrechterhaltung und des erfolgreichen Fortganges des Systems der Akkumulation des Privatreichtums, ja dem Eigentum jeweils ein derartiges Maß etwa an Arbeits- und Umweltschutz aufzuherrschen, ja dass davon Wachstum und Konkurrenzfähigkeit des produktiven Eigentums nicht beeinträchtigt werden. Oder anders gesagt, das Interesse der abhängig Beschäftigten an bekömmlichen Arbeits- und Wohnbedingungen, an reiner Luft, an unverseuchten Lebensmitteln, ja, das lässt der Staat gegen die Interessen der Eigentümer eben so weit zum Zuge kommen, ja, wie es das von ihm repräsentierte Interesse als Schutzherr der kapitalistischen Eigentumsordnung aus seiner Sicht jeweilig erfordert und zulässt. Nehmen wir mal das Beispiel der Arbeitsschutzgesetzgebung, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Der Staat zollt mit solchen Maßnahmen wie der Einführung des 8-Stunden-Tages, der Einschränkung von Frauen- und Kinderarbeit oder der Durchsetzung von minimalen Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz eben dem Umstand Tribut, dass die rücksichtslose Anwendung der Arbeitskraft zu Niedriglöhnen und überlangen Arbeitstagen zu gesamtgesellschaftlich unerwünschten Konsequenzen hinsichtlich der Gefährdung des Nachschubes von Arbeitskräften, früher auch von geeigneten Rekruten und zugleich auch von deren nützlicher Staatsbürgerexistenz führt, worunter man da die militärische Seite des Bevölkerungsnachschubes auch darunter subsumieren kann. Aus diesen Gründen sieht der Staat sich genötigt, seine rechtliche Schutzmacht auch für diese seltsame Sorte von Eigentümern namens Lohnarbeitern einzusetzen. Weil dieses Eigentum nämlich durch seine Benutzung nicht vermehrt, sondern umgekehrt das Arbeitsvermögen durch die im Dienst am fremden Eigentum verrichtete Arbeit systematisch vernutzt wird, ja muss der Staat der rücksichtslosen Konsumption der Arbeitskraft im Arbeitsprozess Schranken setzen. Ja, will er nicht die Existenz eines dienstbaren Arbeitsvolkes selber aufs Spiel setzen. Eine Einsicht, zu der der Staat im Übrigen erst noch durch Arbeitskämpfe gebracht werden musste. Weil diese Rücksichtslosigkeit des unternehmerischen Strebens nach gewinnbringender Arbeit nicht nur die Natur, das müssen wir eventuell noch Zusatzabteilungen namens Umweltschutz noch behandeln, sondern auch die Arbeit als der zentralen Springquelle des gesellschaftlichen Reichtums und damit tendenziell auch die Loyalität der lohnarbeitenden Staatsbürger untergräbt, da sieht sich der Staat auf den Plan gerufen und macht dann von unten gezwungen, im Dienst der Aufrechterhaltung des Kapitalverhältnisses jetzt die Erhaltung der arbeitenden Klasse selber zu seinem Anliegen. Und so besteht dann auch die ganze Leistung der Arbeitsschutzgesetzgebung ja jetzt in der nicht etwa in der Aufhebung der Zerstörung der Arbeitskraft, sondern in der Gewährleistung der rechtsstaatlich geregelten, marktwirtschaftlich sachgerechten Ruinierung des Arbeitsvermögens der abhängig Beschäftigten. Der Zerstörung der Arbeitskraft durch ihre kapitalistische Vernutzung werden recht flexible, jederzeit entsprechend den Notwendigkeiten des Kapitalwachstums abänderbare Grenzen gesetzt. Warum? Ja, damit es eben mit der Ausbeutung weitergehen kann. Und das ist im Übrigen auch etwas salopp ausgedrückt, der allgemeine Begriff des Sozialstaats. Die Pflege Betreuung und Verwaltung der Armut der Lohnarbeiterklasse als Mittel des Kapitalwachstums und als personeller Basis der politischen Macht des Staates, abgekürzt als nützliches Staatsvolk. Ja, und welche Einrichtung könnte neben der gerade behandelten Arbeitsschutzgesetzgebung besser über die Zwecke des Sozialstaates Auskunft geben als das vielgerühmte soziale Netz? Kleine Abteilung Ideologie. Wenn man sich jetzt mal so die Sozialkunde-Lehrbücher und die gängigen Aussagen anschaut über den Sozialstaat, ja, dann verleiht bereits die Existenz von so etwas wie dem sozialen Netz dem Staat ein wohlfahrtsstaatliches Gütesiegel erster Sahne. Es gilt hierzulande als ein unbestreitbarer Fortschritt, ja, dass man hier nicht gleich verhungert, beim Verlust seines Arbeitsplatzes nicht unmittelbar auf der Straße landet, sogar auch noch als Arbeitsloser an den Segnungen des medizinischen Fortschrittes partizipieren darf und beim Ausscheiden aus dem Arbeitsleben sogar noch eine Altersrente bezieht, obwohl man keine nützlichen Beiträge mehr zum Wachstum des privaten Eigentums leistet. Die unbestreitbare Feststellung, dass das Soziale inzwischen zur größten Ausgabenposition im Staatshaushalt avanciert ist, das ist überhaupt kein Grund zur Freude und zum Lob. Das verweist bei Licht betrachtet darauf, dass ein Land, das nach Bruttosozialprodukt, Wirtschaftswachstum und Währungsstärke, was so klassische Indikatoren sind, von Reichtum, dass ein Land, das nach diesen Maßstäben zu den reichsten der Welt gehört, zugleich systematische Massenarmut als notwendige Konsequenz der hierzulande eingerichteten Wirtschaftsordnung hervorbringt. Diesen ganzen Einrichtungen der Sozialversicherung ist unschwer, die spezielle Art dieser Armut zu entnehmen, deren dauerhafte Existenz der Sozialstaat ja als Grundlage seiner fürsorglichen Tätigkeit voraussetzt. Gegenstand der Sozialfürsorge ist nämlich, sagen wir es mal modern, die Risikogruppe der lohnabhängigen Erwerbsbevölkerung, deren Lebensgestaltung ganz und gar vom Gewinnkalkül privater Wirtschaftsunternehmen abhängig ist. Diese besagte Massenarmut besteht dementsprechend darin, dass die große Mehrheit der Mitglieder dieser Gesellschaft von einer notorisch unsicheren Einkommensquelle abhängig ist. Eine Einkommensquelle, die eben nicht garantiert, dass sie kontinuierlich überhaupt ein Einkommen abwirft und ein Einkommen abwirft, was die Bestreitung des Lebens ermöglicht. Ein Einkommen, und das belegt der Charakter der ganzen gesetzlichen Sozialversicherung als Zwangsversicherung, dessen Höhe weiterhin nicht gestattet, die entsprechende finanzielle Vorsorge für diese ganzen Risiken zu treffen, die mit der Einkommensabhängigkeit aufgrund der spezifischen Art dieser Einkommensquelle verbunden sind. Und diese Risiken kennt jeder: die Arbeitslosigkeit, die Krankheit, die Invalidität und die Pflegebedürftigkeit. Und erst recht nicht reichen die laufenden Einkünfte aus der Lohnarbeit aus, durch Bildung entsprechender Rücklagen ein einigermaßen sorgenfreies Leben nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Arbeitsleben zu ermöglichen. Ja, wenn man schon im Zusammenhang mit der staatlichen Sozialversicherung überhaupt von so etwas wie Versorgung reden will, ja dann von aufgeherrschter Selbstversorgung durch die staatlich organisierte Zwangssolidarität der Arbeitnehmerschaft. Mit der Finanzierung der Leistungen an arbeitslose, kranke und ausgediente Arbeitnehmer aus dem Beitragsaufkommen der Versichertengemeinschaft nimmt nämlich der Staat das nationale Arbeitnehmerkollektiv in die finanzielle Haftung für die Finanzierung dieser ganzen Risiken. Und das geschieht so, dass den beschäftigten Teil das Bruttoeinkommen sozialpolitisch durch die Verstaatlichung von Lohnanteilen gekürzt wird, die inzwischen schon ungefähr 40% des Lohns auf dem Gehalts- und Lohnzettel ausmachen. Und das wird ihnen gekürzt, damit daraus der unbeschäftigte oder ausgemusterte Teil überhaupt noch ein Einkommen erhält, beziehungsweise eine medizinische Betreuung, die der Einzelne niemals aus seinem individuellen Lohneinkommen finanzieren könnte. Auf diese Weise also macht der Sozialstaat die lohnabhängige Klasse insgesamt und auf deren Kosten dafür haftbar, dass der verdiente Lohn, mit dem man ein ganzes Leben lang auskommen muss und der das niemals gewährleistet, dann doch irgendwie für die Reproduktion der Lohnarbeiterklasse reicht. Und das ist auch der ganze Zweck des Sozialstaates. Sicherung der Brauchbarkeit und Verfügbarkeit der nationalen Arbeitskraft als Mittel von Kapital und Staat. Dieser Sozialstaat, dessen Abbau den Gegenstand der Trauerlieder der politischen Linken bildet, der war eben noch nie was anderes gewesen als die staatliche Form der Organisation und Verwaltung dauerhafter sozialer Armut auf der Grundlage des und für das System der kapitalistischen Lohnarbeit und dessen politischen Garanten. Damit habe ich die dritte Abteilung auch schon rum. Ja, dann komme ich jetzt einfach zur vierten Abteilung. Und in der vierten Abteilung steht jetzt die Frage zur Beantwortung an, in welchem Verhältnis jetzt diese von mir jetzt beschriebene, vom Grundgesetz gewollte Gesellschaftsordnung, die auf den Pfeilern von Freiheit, Eigentum und Sozialstaat beruht, in welchem Verhältnis jetzt diese Gesellschaftsordnung zur Politik, zur demokratischen Organisationsform des Staates steht. Steht in der Demokratie entsprechende Mehrheitsverhältnisse mal vorausgesetzt, nicht vielleicht in den Wahlen die Existenz dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystems vielleicht zur Disposition des Wählers? Kann man den Kapitalismus nicht einfach abwählen, indem man jetzt die richtigen Parteien wählt? Und wenn man die 50% hat, geht das nicht? Von linken Politologen jedenfalls wird bis auf den heutigen Tage die Auffassung vertreten, wonach die Demokratie erst dann so richtig vollendet sei, wenn der demokratische Staat als Ausführungsorgan des Mehrheitswillens der arbeitenden Bevölkerung den Kapitalismus abgeschafft und damit dem Prinzip der Selbstbestimmung des Volkes zum Durchbruch verholfen habe. Die Älteren kennen das vielleicht noch, Marburger Schule, Abendroth und solche Wissenschaftler stehen für diese Auffassung. Es gibt eine ganz andere Auffassung über dieses Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie, die sich im Schlagwort zusammenfasst, was ich bereits eingangs mal in der Gliederung vorstellig gemacht habe. Und das lautet, die Demokratie ist die adäquate Staatsform für die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Die Position ist allerdings innerhalb der politischen Linken immer bislang, und ich kann nur sagen, leider eine absolute Minoritätenposition geblieben. Was ist damit gemeint mit diesem Schlagwort? Gemeint ist damit, dass dieses ganze politische Prozedere, die ganzen Verfahrensweisen der Demokratie eine geradezu geniale Methode der Ausübung von Herrschaft in der klassengespaltenen bürgerlichen Gesellschaft darstellen. Und die Leistung der Demokratie besteht darin, auf der Grundlage der Trennung zwischen auf der einen Seite ökonomischer Nutznießerschaft und auf der anderen Seite politischer Herrschaft, auf dieser Basis dieser Trennung die Zustimmung der Gesellschaftsmitglieder und insbesondere der lohnabhängigen Gesellschaftsmitglieder zum politischen Garanten der freiheitlich-kapitalistischen Grundordnung und damit auch zu dieser Wirtschaftsordnung selber zu organisieren. Meine These ist, die ich jetzt im Folgenden dann ausführlich auch unter Beweis stellen will, dass mittels der Gewährung der politischen Freiheitsrechte, der Einrichtung von so etwas wie einer demokratischen Öffentlichkeit und der periodischen Abhaltung von Wahlen die politische Gewalt der Gesamtheit der Bürger die Gelegenheit eröffnet, ihr gleichberechtigtes staatsbürgerliches Ja-Wort zur souveränen Existenz und Handlungsfreiheit der Staatsgewalt, und zwar auf der Basis ihrer unabänderlichen kapitalistischen Staatsräson abzugeben. Und den Beweis will ich führen, indem ich mir zunächst ein Kronjuwel der Demokratie vornehme, nämlich die Meinungsfreiheit. Mit der Meinungsfreiheit verhält es sich ähnlich so wie allgemein mit der Freiheit. Außer mir kenne ich nur wenige, die nicht dafür sind. Jeder weiß sie zu schätzen. Dieses Recht der freien Meinungsäußerung, Artikel 5 des Grundgesetzes, erfreut sich weltweit nicht nur bei denjenigen, die dieses Recht genießen dürfen, äußerster Wertschätzung. Dass die politische Gewalt ihren Bürgern erlaubt, in aller Freiheit zu denken und auszusprechen, was sie im Kopfe haben, das entspricht scheinbar so sehr einem menschlichen Grundbedürfnis, dass dafür so manche Bürger früherer Unrechtsstaaten ihre vergleichsweise gesicherte materielle Existenz glatt aufgegeben haben, um hierzulande an den Segnungen dieses Grundrechts der freien Meinungsäußerung teilhaben zu dürfen. Aber, so lautet meine ketzerische Frage, ist es wirklich ein Grund für dankbare Begeisterung, dass sowas Banales wie das Haben und das Äußern eines Gedankeninhalts überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern dass sowas Banales und Selbstverständliches einem vom Staat in seiner ganzen hoheitlichen Gnade gewährt wird? Ein bisschen merkwürdig ist es nämlich schon, dass der Staat seinen Bürgern als Freiheit das erlaubt, ja, was die ohnehin den ganzen lieben langen Tag aus freien Stücken ohnehin schon tun. Jeder nämlich denkt sich so sein Teil zum Lauf der Welt, zur Schule und zur Arbeit oder zur Finanzkrise oder zur nächsten Bundestagswahl. Es macht sich auch keiner Gedanken über Gott und die Welt und äußert sich, weil er das staatlicherseits darf. Rationell betrachtet braucht überhaupt keiner von uns ein Recht auf Meinungsäußerung. Ja, denn wenn jemand ein Interesse anmelden, ein Urteil bekannt geben, eine wie auch immer geartete Einsicht mitteilen will, ja, dann tut er das einfach. Alles, was man dazu braucht, sind technische Hilfsmittel zur Artikulation oder Verbreitung eines Gedankens. Früher eine Schreibmaschine, heutzutage ein PC und Drucker. Das braucht man. Falls er jetzt das Bedürfnis entwickelt, derartiges nicht einfach nur zu tun, sondern es darüber hinaus auch noch zu dürfen, ja dann nur deswegen, weil die ihm übergeordnete Staatsmacht sein Meinen längst zu ihrer Angelegenheit gemacht hat. Und das heißt, es an ihre Bewilligung und die damit verbundenen Bedingungen geknüpft hat. Als Lizenzgeber nämlich ist der Staat immer schon dabei, wenn seine Untertanen ihren Geist betätigen, und zwar schon, bevor diese sich überhaupt nur eine einzige Meinung zurechtgelegt haben und diese äußern. Die Äußerung eines Gedankens ist damit prinzipiell, Juristen würden sagen, mit dieser Technik einer Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, ganz prinzipiell ist das Denken und Meinen und es zu äußern von der Genehmigung des Staates abhängig gemacht worden. Dessen Erlaubnis, gemäß der die Bürger meinen und mitteilen dürfen, was sie so wollen, ist insofern schon der Form nach ein totalitärer Übergriff des Staates auf das Denken seiner Bürger. Nämlich mit dieser Erteilung der Lizenz zu meinen, stellt nämlich der Staat die Gedankenleistungen der Bürger umfassend unter seine Kontrolle. Schon lange, bevor die überhaupt eine bestimmte inhaltliche Meinung, wie beispielsweise das Bestreiten des Holocaust, unter Strafe stellt oder bevor der Staat überhaupt so etwas wie die Artikulation verfassungsfeindlicher politischer Auffassung mit Partei- oder Berufsverboten sanktioniert. Das ist eben die Point an dem Recht auf Meinungsfreiheit, ist eben nicht, dass der Staat erst einmal das Meinen ganz grundsätzlich erlaubt und dann nachträglich einen Teil des politischen Meinungsspektrums, einen missliebigen Teil, herausfiltert und verbietet. Das ist genau umgedreht. Die wesentliche staatliche Regulierung der Meinungsbildung ist nicht die ganze Liste der im zweiten Absatz des Artikel 5 fixierte Liste der Beschränkungen der Meinungsfreiheit durch, wie es da heißt, die allgemeinen Gesetze, die Gesetze zum Schutz der Jugend, der Ehre und so weiter. Nein, die entscheidende Beschränkung liegt vielmehr darin, dass die Auffassung und Anschauung der Bürger lediglich als Meinung zugelassen sind. Und da liegt die ganze Betonung, liegt hier auf diesem besitzanzeigenden Fürwort mein. Eine Meinung in diesem Sinne zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie gleichgültig gegen ihren bestimmten Inhalt eine relativierende, methodische Stellung zu sich selber einnimmt. Die beteuert ihre eigene theoretische und praktische Belanglosigkeit, die unterstellt immer gleich, dass sie weder als theoretische Position als Urteil über etwas gültig sein will, noch gar, dass sie als praktischer Leitfaden des Handelns verstanden wissen will. Oder gar als Anspruch auf Durchsetzung eigener Interessen. Meinung ist eine Äußerung, ja, die sie selber als Ausdruck quasi einer subjektiven Befindlichkeit versteht. Nicht etwa als objektive Auskunft über eine Sache, über die man jetzt sich diskursiv streiten könnte. Erst recht nicht als Anmeldung eines Interesses, was auf Durchsetzung drängt. Meinungsfreiheit ist eben nichts anderes als das Reich der Selbstrelativierung des Willens. Das Recht auf Meinungsfreiheit bedeutet, dass jeder das Recht hat, sich seinen höchstpersönlichen, individuellen Reim auf alles und jedes zu machen. Und das Resultat ist die eigene Meinung insofern, ja, als dass sie auch nur für einen selber maßgeblich ist. Viel grundsätzlicher also, als mit diesem Verbot unerwünschter politischer Auffassung, regiert die Obrigkeit mit dieser Verpflichtung, darauf bloße Meinung zu sein, in sämtliche Verstandes- und Willensleistungen der beaufsichtigten Subjekte hinein. Indem die allen die grundsätzliche Freiheit gewährt, sich zu äußern und indem sie im Prinzip alles Geäußerte gleichermaßen geltend lässt und indem sie auch noch ihren freien Subjekten die Pflicht aufgibt, allen anderen Meinungsäußerungen anderer ebenfalls mit gleichem Respekt zu begegnen, egal was der andere für einen Unsinn von sich gibt. Und damit, auf diese Weise, dekretiert der Staat die prinzipielle Gleichgültigkeit aller vorgetragenen Urteile und Interessen, verurteilt ihren Inhalt, ja, weil der ist ja bloß partikular, zur Unmaßgeblichkeit und die Subjekte dazu, ja, sich jetzt mit der Wahrnehmung ihrer Lizenz zum Meinen zufrieden zu geben. so als ginge es den Subjekten gar nicht um die gemeinte Sache, auf den geäußerten Wunsch, den jeweiligen Zweck oder ihr Urteil, sondern nur darauf, einfach mal ihre unmaßgebliche Auffassung zur Welt, der Welt zum Besten zu geben. Dabei geht es natürlich der aufsichtsführenden Instanz nicht um so ohnehin belanglos privatgeschmäcklerische Ansichten aus dem Bereich etwa von Mode und Freizeitgewohnheiten. Die prinzipielle Relativierung alles Gemeinten und damit auch alles Gewollten, die gleiche Gültigkeit und damit auch die gleiche Ungültigkeit aller verschiedenen Meinungen, die eben im Recht auf die freie Äußerung enthalten ist, die zielt vielmehr auf praktische Interessen, nämlich auf die real existierenden Interessengegensätze, welche diese Gesellschaft des von Eigentum und Freiheit beherrschen. Allen gesellschaftlichen Ansprüchen und Interessen wird ein ganz formelles, verbales Daseinsrecht zuerkannt und ihnen zugleich als Preis dafür die Anerkennung ihrer Unverbindlichkeit abverlangt, die jetzt den tatsächlich stattfindenden Interessenabgleich, die Herstellung gesellschaftlicher Verbindlichkeit, und das ist der ganze Witz, einer Macht außerhalb des Reiches der Privatinteressen überlässt. Und diese Instanz ist die höchste Gewalt, die in diesem System alle Lizenzen vergibt. Und ganz simpel ausgedrückt, wenn alle divergierenden Meinungen gleichermaßen gelten sollen, ja, dann gilt eben keine von denen. Dann gilt eben das, was vom staatlichen Gewaltmonopol erlaubt und geboten wird. Und das ist auch die Leistung. Mit der Gewährung dieses Grundrechts auf Meinungsfreiheit verschafft sich also die Staatsmacht ihre grundsätzliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Verbindliche Geltung haben in einer Gesellschaft, wo sowas wie Meinungsfreiheit herrscht, deswegen alleine die Machtworte der obersten Gewalt. Das heißt, derjenigen Instanz, die im Gebrauch dieser ihrer politischen Handlungsfreiheit eine allem Wollen und Meinen der Gesellschaftsmitglieder vorausgesetzte ökonomische Ordnung vorgegeben hat, ja, welche jetzt, wie in Abteilung 2 geschildert, die Zurichtung aller Lebensverhältnisse für den Dienst an der Privatmacht des Geldes zu ihrem sozialökonomischen Inhalt hat. Und auf der Basis der alleinigen Gültigkeit des Willens der Staatsmacht, ja, da soll, man muss besser sagen, da darf und da soll auch jedermann über Gott und die Welt und die eigene Stellung in der Welt auch eine Meinung haben. Also unter dieser Prämisse, dass praktisch das gilt, was von Seiten des Staates erlaubt oder verlangt wird. Ja, eine Meinung über Betriebsstilllegung, die Bankenkrise, sogar über Kriege, soll man sich bilden dürfen. Man darf sich im Rahmen der freiheitlich-kapitalistischen Grundordnung mit Vorschlägen zur alternativen Führung der Staatsgeschäfte einmischen. Gültig und maßgeblich sind jedoch letztendlich alleine die Macht des Gesetzgebers und das von diesem grundsätzlich ins Recht gesetzte Recht des Privateigentums. Das Recht auf Meinungsfreiheit, ja, was ist das dann letztendlich überhaupt? Das ist nichts anderes als ein Recht auf ein folgenloses Anspruchsdenken. Es ist ein Recht auf enttäuschte Unzufriedenheit, ein Recht auf Meckern, folgenloses Meckern, auf Basis jetzt des unweigerlich eintretenden Schadens für die Mehrheit der freien Wirtschaftsbürger. Und warum es den Schaden gibt, das wurde, glaube ich, auch ausführlich in Artikel 2, in Abteilung 2 über das Eigentum hier dargestellt. Unzufriedenheit mit den Werken von Staat und Ökonomie, ja, die ist in dieser Gesellschaft die ständige Regel. Ja, und weil Kritik ja immerhin erlaubt ist, steht durch die Zulassung der Kritik für die Anhänger der besten dieser aller möglichen, für die Anhänger der besten aller möglichen Welten bekanntlich schon wieder fest, dass der Staat keine Kritik verdient, sondern umgekehrt. Der verdient Dankbarkeit dafür, dass er einen zum Schaden nicht auch noch das Schweigen verordnet. Umso dankbarer dafür sollte man sein, dass man darüber hinaus auch noch wählen darf. Das zweite Kronjuwel der Demokratie. Ja.
Noch eingeladen, das ist ja nicht nur die Erlaubnis. Dann ist ja auch in der Demokratie, in einer gelebten Demokratie, so eine Art Gebot. Man soll ja eine Meinung haben. Man wird ja aufgefordert, sich überhaupt alles wirklich eine Meinung zu bilden. Fernsehdiskussionen, Land auf, Land ab. Und das machen die Leute auch.
Ja.
Und ich meine, da ist noch eine andere Leistung drin, nicht nur das Moment der Dankbarkeit, dass man eine Meinung haben darf, sondern ein Ergebnis all dieser Diskussion ist doch dann auch immer, wenn sich die Diskussionsteilnehmer wechselseitig aneinander relativieren, der eine diese, der andere jene Meinung vertritt und solche Diskussionen nie zu einem einheitlichen Ergebnis kommen, woher auch, dass dann ein Resultat von solchen Fernsehdiskussionen und öffentlichen Meinungsstreiten dann auch immer richtig ist. Ja, Gott sei Dank gibt es dann auch einen, der letztlich die Entscheidung trifft und die Verantwortung übernimmt. Also es ist immer eine methodische Leistung der Pflege der öffentlichen Meinung, dass die Politik quasi dem Bürger aus einem Dilemma hilft. Die Gesellschaft kann sich nicht auf eine Position festlegen und sein Grund oder wer in der schwierigen Krise entscheidet dann mal. Es ist ein positives Resultat, nicht nur davon, Dankbarkeit dem Staat gegenüber, dass er einem die Meinung erlaubt, sondern auch Dankbarkeit an Putin, dass er seiner Gesellschaft aus dem Meinungsdilemma herausbildet.
Ich
ja, aber ich finde das, was wir denken, dass wir eine unglaubliche Erleichterung, dass wir keine Entscheidungen haben müssen, die also so eine große Entscheidung, weil im Endeffekt über sehr wichtige Elemente, also über wie wir leben sollen, ist die Masse doch eigentlich einig, dass nicht nur eine Elite eben mehr bekommen wird.
Ich weiß, ich glaube, ich bin auch mit dem letzten Teil Ihrer Rede nicht so ganz einverstanden, dass quasi die Leistung der Meinungsfreiheit ist, quasi ein fingiertes Dilemma gesellschaftlicher Unentschiedenheit zu lösen durch den problemlöser Staat, der jetzt quasi die Unentschiedenheit des Pluralismus in der Gesellschaft durch sein Machtwort jetzt löst. Das stimmt, glaube ich, so nicht. Sondern ich würde sagen, da hatte ich ursprünglich einen Part vor, den ich jetzt aus Zeitgründen gestrichen habe, weil die Veranstaltung erst um 20 Uhr begonnen hat. Wenn man die Rolle der politischen Öffentlichkeit betrachtet, kommt es gerade darauf an, wie der Staat jetzt auch inhaltlich diesen Prozess der politischen Meinungsbildung steuert und seine Bürger dazu erzieht, dass sie sich inhaltlich so einen Reim auf die Welt machen, dass die Bürger es lernen, ihre individuellen Anliegen an den Belangen des Großen und Ganzen zu relativieren, unterzuordnen und so, dass sich das eigene materielle Anliegen immer gleich als ein Beitrag, als sich selbst relativierenden Beitrag zum Gelingen der Erfolge der Nation vorträgt. Aber das mit dem Entscheidungsdilemma, das glaube ich höchstens, dass das in der Ideologie von bestimmten Politologen vorkommt. Aber ich glaube nicht, dass das die Wirklichkeit der Leistung der Demokratie darin besteht, dieses Dilemma so zu lösen. Vielleicht meint ja jemand anders, kann ja jemand aus dem Publikum noch dazu beitragen, zu der Streitfrage. Das fällt mir jetzt erstmal dazu ein, das kommt mir seltsam vor. Mit der Unentschiedenheit. Jetzt ist man dankbar, dass es dafür einen gibt, der die Entscheidung einem abnimmt.
Also diese Verlängerung finde ich auch nicht richtig. Aber was ich richtig fand an dem Beitrag war, dass eine ständige Relativierung der öffentlichen stattfindet.
Ja.
Also es ist nicht nur so, dass die geäußerte Meinung einfach so richtig geäußert wird, keine Möglichkeit beanspruchen kann, Fakt ist, sondern auch dem Inhalt nach findet eine wechselseitige Relativierung der vorgetragenen Gesichtspunkte statt.
Ja, das meinte ich eben auch vorgetragen zu haben. Das ist die Verpflichtung, offene Meinung beinhaltet jetzt diese Verpflichtung, sich auch an den gegensätzlichen Belangen der Mitglieder dieser Gesellschaft auszurichten und zu orientieren. Beispielsweise sein Interesse an höherem Lohn gleich unterzuordnen den Interessen und Notwendigkeiten des Wirtschaftsstandortes, der Notwendigkeit des Wachstums, sodass man gleich sein Lohninteresse so vorträgt, dass es sich natürlich relativiert an dem, was Deutschland für ein Lohnniveau braucht, weil ohne Gewinn von Unternehmen gibt es gar keine Arbeitsplätze und damit keinen Lohn. Um das mal zu konkretisieren. Und dann ist die demokratische Willensbildung geglückt, wenn quasi jedes materielle Anliegen nur noch darauf besteht, quasi im Konzert der staatlichen Aufgaben quasi ein unter vielen anderen gleichzeitig auch gegensätzlichen Interessen zu berücksichtigender Gesichtspunkt zu sein und die Meinung und das Interesse sich auf diesen zu berücksichtigenden Gesichtspunkt selber herunterbringt. Das ist, glaube ich, nur eine andere Ausdrucksweise für die Redeweise, die da gerade von hinten gekommen ist. Aber das mit diesem Dilemma, also ich kann mir das gut vorstellen als politologische Theorie. Ja.
Also du bist grundsätzlich im Endeffekt ein Werkzeug, um uns autonomisch zu setzen, sozusagen. Dass wir uns selbst so weit schwächen, dass wir eben nichts zu lernen können. Oder eben so in dieser Illusion verfangen sind, die uns diese Grundgesetze geben, dass wir gar nicht darauf.
Ja, und das will ich jetzt mal beweisen an der Wahl. Ich glaube, da wird das so richtig schön plastisch, diese Idee, die Sie haben. Wie der Staat die politische Selbstentmächtigung der Bürger als deren wesentliche Leistung organisiert.
Wobei ich aber an einer Stelle hätte ich trotzdem einen Einwand dagegen. Also gegen dieses, ich weiß jetzt das Zitat nicht mehr, ne, uns irrelevant machen, uns ausschalten oder so, ne. Wenn man sich überlegt, wovon bisher die Rede war, man verordnet einer Gesellschaft das Eigentum. Man hat Menschen zu tun, die man als welche mit einem freien Willen berechtigt, wo man den Willen unter die Bedingung setzt, dass sie die Freiheit wechselseitig respektieren der anderen und sich als Eigentümer aufeinander zu beziehen. Dann ist das ja nicht bloß man schaltet die Leute aus. Ich würde es jetzt umgekehrt sagen, das ist doch eine Art und Weise von Seiten der politischen Herrschaft, die Leute gerade produktiv zu machen, aber für Zwecke, die für die meisten Leute eben nicht sonderlich gut ausgehen. Also so gesagt zu sagen, halt dich ans Eigentum, Gelderwerb, der gilt für alle, dazu bist du frei. Dann stellst du dich halt einer Konkurrenz und wenn du über kein Eigentum verfügst, musst du dich zum Mittel der Gewinnkalkulationen eines nationalen Unternehmerstands machen. So, ne? So richtest du dann, darin suchst du deine Chance und richtest dich in diesem Verhältnis ein. Wie komme ich hier als Arbeitnehmer vorwärts? Dann hat die Unternehmerschaft an diesem Standort aber auch etwas von dir. Und der Staat, der sich an den Erträgen dieses Wachstums in einer Unternehmerschaft bedient. Dann würde ich sagen, dann merkst du gerade, dass diese Verordnung der herrschaftlichen Prinzipien, dass die etwas ganz Produktives macht mit den Leuten. also in diesem Laden. Ne? Es ist gar nicht bloß, man schaltet sie aus, ja, sondern es ist ein Verhältnis von, man unterstellt sie national nützlichen, produktiven Zwecken, die ihnen aber schädlich sind. Ja, mach einfach weiter, wenn du einen Einwand hast.
Ich würde auch sagen, dass die Menschen eben zu Werkzeugen gemacht werden, ohne dass sie das Gefühl haben, selbst zu sein. Aber es ist schwer zurückzuschauen, weil im Endeffekt gab es ja schon einen Fortschritt. Man hat sich auch früher keine Meinungsfreiheit gemacht. Man hat ja die Krieg, die Daten sind frei, das haben wir auch. Ja, also in dem Sinne ist es ja schon ein Fortschritt. Es ist schwer vorstellbar, dass sich Menschen nach der Revolution irgendwie hingesetzt haben und sich überlegt haben, wie können wir jetzt die Macht überlisten, dass wir wiederum sie als Werkzeug haben, ohne dass sie merken. Also nur, das ist das gekauft und darum vielleicht im Norden
aufzuschließen. Ein bisschen vielleicht. Die Gedanken waren übrigens immer schon frei. Und worin soll der Fortschritt, da höre ich so ein bisschen raus, das ist gut so. Ich würde sagen, das ist ein Fortschritt in Herrschaftstechnik, dass man die Meinungsfreiheit benutzt, um ein Zustimmungsverhältnis zur Herrschaft und zu ihren Prinzipien zu organisieren. Das ist doch das Produktive nützlich machen. Da ist, meine ich, da ist die Kritik richtig, weil da kommt der Mensch einfach nur so als passiv und als Opfer vor. Aber der Mensch, der jetzt der Meinungsfreiheit verurteilt wird, darauf eine bloße theoretisch meckernde, mosernde Stellung zur Welt zu haben und dass er diese haben darf, auch noch dankbar dafür ist, dass er sie hat, das ist doch eine theoretisch aktive Eigenleistung. Und die kommt mir bei Ihnen ein bisschen zu kurz. Und so schwer durchschaubar ist das auch gar nicht. Vor allem mit den Wellen ist das eigentlich ganz sonnenklar, worum es da geht, wenn ich da gleich weitermache. Mit dem Meinen doch eigentlich auch. Stellen Sie sich mal vor, das ist mein üblicher Scherz, aber er hilft meistens. Wir begegnen uns jetzt nicht hier, sondern wir gehen nachher in eine Gaststätte. Und dann sage ich zu Ihnen, sagen Sie mir doch mal so ganz ungeschminkt, was Sie eigentlich über mich und diesen Vortrag denken. Ihnen passiert auch wirklich nichts. Sie können sich ganz frei mal gehen lassen. Wenn Sie nicht alle Tassen im Schrank haben, sagen Sie was zu mir. Was sagen Sie? Was ist das denn für ein Idiot? Was bildet der sich denn eigentlich ein? Mir etwas zu erlauben und dass ich was sagen darf. Also entweder ist das ein Scherz von dem, ich glaube es aber nicht, oder der maßt sich tatsächlich an, mir was zu erlauben. Mit dem trinke ich doch kein Bier. Komisch. Wenn an meiner Stelle der Staat auftaucht und sagt, ich erlaube dir zu denken und das auch noch zu äußern, dann sagt man nicht, was für eine Anmaßung, dann sagt man ganz prima, dass ich das darf. Komisch, oder?
Lohnarbeit taugt mir nichts als Lebensmittel, machen wir es anders. das geht nicht. Das ist man sofort Stress mit der Polizei, mit der Gewalt und so weiter. So dass sie sich dann die Meinungsfreiheit gibt, zum Beispiel, als Mittel der Artikulation ihrer Unzufriedenheit haben einleuchten lassen, das ist dann ein Fehler, den sie gemacht haben. Und zwar ein Fehler zu einem Schaden, den sie ja dauernd bemerken. Deswegen benutzen sie ja auch dauernd ihre Meinung, um sich zu beschweren. Aber hat auch ein Fehler, der überhaupt keine Selbstverständlichkeit hat.
Ich glaube, es ist auch ein Fehler, vielleicht von der Irrelevanz her zu denken, das ist das Ende. Also wenn man sich fragt, die bürgerliche Revolution richtet etwas ein. Sie richtet ein die Gewerbefreiheit, sie richtet die Freiheit der Menschen, mit dem Geld, mit ihrem Eigentum umzugehen, und sie richtet ein so etwas wie Meinungsfreiheit. Dann ist das erstmal nicht die Einsetzung einer Irrelevanz, sondern es ist die Einsetzung von Befreiung von mir aus den feudalen Beschränkungen. Wer darf überhaupt ein Interesse einbringen? Wer darf überhaupt mit Geld umgehen und so weiter? Insofern werden die Leute freigesetzt. Ihr könnt mit Geld euren Interessen nachgehen. Und in Bezug auf die Äußerung eines Interessens wird ihnen auch etwas eingeräumt. Es wird ihnen nämlich gesagt, hey, ihr könnt eure Interessen einfach, klar und deutlich öffentlich vorbringen. Ihr könnt, am Anfang die Besitzbürger, die waren gemeint, ihr könnt gegeneinander einbringen. Zum Beispiel nicht nur, wie ihr, sagen wir mal, diese oder jene Mode findet, sondern welche Interessen ihr am Außenhandel habt und. All das könnt ihr frei äußern. Insofern ist die Frage, es gleich von der Irrelevanz her zu denken, verkehrt, weil der Punkt Freiheit des Meinens, Freiheit des Denkens, Freiheit des Äußerns geht einher mit, wir sind alle gleich. Wir sind anerkannt als Personen, als Bürger, als Leute, die mit Geld unterwegs sind. Zweitens, wir können aus diesen so gestalteten Bedingungen freie Meinungen bilden. So, jetzt ist es wie mit dem Geld und der Person auch bei der Meinung. Bei der Meinung wird gesagt, du äußerst jetzt vielleicht nicht einfach eine irrelevante Geschmacksverirrung, sondern du sagst etwas ganz Relevantes. Dem Außenhandel sollte man mehr freie Bahn lassen. Oder man sollte vielleicht auch die Arbeitnehmer etwas mehr berücksichtigen. In der Art und Weise, wie aber Meinung organisiert ist, kommt was Komisches raus. Da heißt es nämlich, das ist eine Auffassung, die ist erlaubt. Woran liegt eigentlich das Erlaubte? Und darin liegt jetzt das Komische. Wenn ich sage, Krieg finde ich blöd, sage ich mal, dann sagt man nicht, jetzt überprüfen wir mal, welche Gründe hast du dafür? Oder Außenhandel ist toll, welche Gründe stehen dafür? Sondern jetzt wird gesagt, das ist eine Frage, die du als Person, dir als Person ist zugeordnet, dass du das haben darfst. Also es wird gar nicht weitergemacht an dem doch gar nicht Irrelevanten an sich, also an dem, was man sagt. Das ist ja ein allgemeines Urteil. Uns allen würde es besser gehen, wenn von mir aus der Außenhandel betrieben wird oder die Leute nicht so schikaniert oder keine Kriege oder sonst. Nicht an diesem Inhalt wird weitergemacht, sondern es wird gesagt, dir als Person ist es zugeordnet, dass du es sagen darfst. Dann ist es aber auch gleichzeitig damit, dass es dir als Person zugeordnet ist, ein bisschen verändert. Dann liegt es nämlich nicht mehr am Inhalt, sondern an der Anerkennung der Person. Dann ist es gar nicht mehr, ja, jetzt habe ich was gesagt, jetzt sollte man es mal überprüfen, kann man das nicht zum allgemeinen Gesetz der Gesellschaft machen oder sonst wie, sondern dann ist festgelegt, du als Einzelner, als Person bist damit partikular untergebracht. Du bist nur einer, der eine Meinung äußert. Das könnte überleiten zu dem anderen Teil wählen. Ne? Du musst, wenn du überhaupt Relevanz haben willst, etwas hinbringen wie, du musst in dem Staat, wie er eingerichtet ist, deine Meinung in eine politisierte Form bringen, die dann gesetzgeberisch wird. Daran waren die Bürger damals schon sehr interessiert. Von mir aus die Außenhändler, Freihändler oder sonst. Umgekehrt, diejenigen, die vorher gar keine Meinung haben, durften so recht. und sich die Meinungsfreiheit erst erkämpft haben, also Sozialisten, Sozialdemokraten oder so etwas, die fanden es erstmal ganz toll, dass sie überhaupt was sagen durften. Das war ja nicht, hey, Leute, ihr habt Unzufriedenheit, werdet mal irrelevant. So geht nicht die Einführung von Meinungsfreiheit, sondern es wird gesagt, pass auf, du bist unzufrieden. Ich gebe dir was. Meinungsfreiheit. Die kleine Bedingung dafür ist, du musst akzeptieren, dass das nur eine Meinung ist und dass die sich zu relativieren hat. Das ist der kleine Preis und der ist ziemlich groß dafür, dass man Aussagen, Unzufriedenheit und so weiter die Form der Meinung gibt. Und darin liegt dann der Punkt. Also wenn man sich immer nur von ja. dem Resultat her denkt, kommt man so ein bisschen in Schwierigkeiten.
Also so viel ist jetzt, glaube ich, schon rausgekommen. Die Vorstellung, die so diese Welt brennt, dass der Robespierre, kaum hat er gewonnen, überlegt man sich, wie kriege ich jetzt die Bande wieder eingefangen oder so. Das muss er aber auch gar nicht. Man muss sich nur vergegenwärtigen, was die seinerzeitigen bürgerlichen Revolutionäre an ihrer Vorgängerherrschaft zu kritisieren hatten. Die hatten an der Vorgängerherrschaft zu kritisieren. Da ist alles verboten. Nicht zuletzt, was die Interessen der Privatleute ausmacht. Na gut, wenn das die Kritik war, dann geht aus der Kritik ja noch hervor, welches, in Anführungsstrichen, Herrschaftsmodell diese bürgerlichen Revolutionäre ihrerseits im Kopfe hatten und nach gewonnener Revolution dann auch praktiziert haben. Wenn ihr Vorwurf an die alte Herrschaft war, die verbietet alles und lässt das Privatinteresse überhaupt nicht zum Zuge kommen, dann ist das schon A, keine Kritik an Herrschaft überhaupt. Das lag den bürgerlichen Revolutionären sehr ferne, Herrschaft überhaupt zu verwerfen, sondern sie wollten eine andere Form der Herrschaft. Und diese andere Form der Herrschaft, B, geht aus ihrer Kritik der alten Herrschaft leicht hervor, wenn die Kritik der alten Herrschaft war, die verbietet alles, was das private Individuum angeht, dann ist das neue bürgerliche Herrschaftsmodell. Oder sagen wir mal so, ein Element des bürgerlichen Herrschaftsmodells, in Anführungsstrichen, liegt dann darin, ich regiere nicht bloß mit Verboten, sondern mit Lizenzen. Und das war durchaus ernst gemeint. Es war zweifach gemeint. Erstens eine Befreiung von Sklaven und Leibeigenen zu Leuten, die einen Willen haben und Interessen verfolgen dürfen. Und es war zweitens gemeint als eine Befreiung der Herrschaft von unzuträglichen, von ineffektiven Formen, über ihre Untertanen zu regieren, und dabei etwas Produktives zustande zu bringen, produktiv nicht zuletzt für die Herrschaft. Deswegen haben bürgerliche Revolutionäre seinerzeit und tun bürgerliche Staatsleute heute mit dem besten Gewissen von der Welt eine Sorte von Herrschaft vom Stapel lassen, die sagt, bevor ich etwas verbiete, herrscht bei mir jede Menge Lizenz. Ja? Die sehen das, also dass bei ihnen jede Menge verboten wird, das ist eh klar. Das sehen die von Haus aus nicht als Widerspruch an. Die sehen das eher so an, eine Herrschaftsform, die so viele schöne Lizenzen in die Welt setzt, naja, die wird ja wohl das Recht auf Verbote haben, wenn irgendwelche Typen beispielsweise daherkommen, die sich das nicht einleuchten lassen, dass Lizenzen für die Herrschaft sprechen. Ja gut, und da hatten wir das ja eingeleuchtet, was im ersten Teil gefallen ist. Wenn jemand daherkommt, sei es Mensch oder Staat, und für Selbstverständlichkeiten gelobt werden will, dann muss einem das schwer verdächtig machen. Weil für den, sei es Mensch oder Staat, sind dann offensichtlich diese Selbstverständlichkeiten gar keine. Sondern er stellt sich ihnen gegenüber berechnend mit dem Vorbehalt, sie jederzeit in ein Verbot umschlagen zu lassen und die Berechnung bei der Meinungsfreiheit, was vorhin der Exempelfall für Freiheit gewesen war, die Berechnung bei der Meinungsfreiheit, die glaube ich ist klar herausgekommen. Kann ich auch mal so sagen. Es ist ja ungefähr der dickste Hund, den man einem Gedanken antun kann, der zu sich selber steht. Wenn die Fortsetzung heißt, aber praktisch darfst du Gedanke schon mal allein deswegen nicht werden, weil es andersartige Gedanken gibt. Also, die Herrschaftstechnik der Lizenzierung der Meinung ist schon mal dahingehend bemerkenswert, dass mit der Lizenz der Äußerung von Gedanken, mit der Freiheit, du darfst meckern, dass damit mit der Pluralität aller Meckerer ein Zustand einreißt, der sagt, mit dem Meckern hat es dann aber auch sein Ende. Und der für ein Bewusstsein oder einen Wissen an und für sich selbstverständlichen Übergang. Ich habe einen graben Gedanken gefasst, zu dem stehe ich jetzt. Das wird jetzt praktiziert, was dieser Gedanke sagt. Das ist damit ganz systematisch und ganz systemgemäß hintertrieben. Und es gibt bei der Meinungsfreiheit, die die Tat hintertreibt, gibt es haargenau einen Punkt, wo die Meinungsfreiheit in der Tat praktisch wird. Und das ist immer am Wahltag.
Was hat es jetzt denn mit den Wahlen auf sich? Jetzt sage ich mal wieder was ketzerisch Klingendes. Das Alleruninteressanteste an der Wahl besteht darin, was in der Wahl zur Wahl steht. Ja, wenn sich nämlich die um die Ausübung der Staatsmacht konkurrierenden Parteien periodisch dem Wählervotum aussetzen, dann überantworten sie dem Bürger die Entscheidung darüber, wer von ihnen das Herrschaftspersonal stellt, das heißt, wer für die nächste Legislaturperiode die Gesetze erlässt und die Regierungsgeschäfte führen soll. Ich meine, es ist weitaus aufschlussreicher, was in der demokratischen Wahl nicht zur Wahl steht. Nicht zur Wahl steht zunächst die Existenz des politischen Herrschaftsverhältnisses selber. Das heißt, nicht zur Wahl steht die prinzipielle Scheidung der Mitglieder des politischen Gemeinwesens einerseits in die politischen Machthaber und andererseits in die große Masse derjenigen, die der politischen Führung und der von ihnen beschlossenen Gesetze zu gehorchen haben. Der Auswahl der Amtsträger vorgelagert ist die Existenz des Staatsapparats selber und der Katalog der Staatsaufgaben. Und das heißt, die kapitalistische Staatsräson, die in der Verfassung fixiert ist und deren Essentials durch das Verbot von Verfassungsänderungen, Artikel 79.3 Grundgesetz, mit Ewigkeitsrang versehen ist. Die staatliche Herrschaft kann man also ebenso wenig abwählen wie die kapitalistische Marktwirtschaft, um die Eingangsfrage zu beantworten, die ich eingangs dieses Kapitels mal aufgestellt habe. Insofern ist tatsächlich der anarchistischen Parole, die bei uns in Hamburg in der Hafenstraße, glaube ich, immer noch auf den Häusern klebt, Recht zu geben. wenn der Staat und die kapitalistische Staatsräson zur Disposition des Wählers stehen würden, ja, dann würden Wahlen erst gar nicht stattfinden. Alles, was zur Wahl steht, ist eine Richtungsentscheidung für die Programmatik einer der um die Regierungsmacht konkurrierenden Parteien. Ja, dem Bürger wird die Freiheit eingeräumt, seiner Vorliebe für eine der ideologischen Fassungen des kapitalistischen Gemeinwohls Ausdruck zu verleihen. Der kann als Fan von Solidarität eher die Sozis wählen, wenn er meint, das Leistungsprinzip käme im Kapitalismus zu kurz, dann eher die CDU, wenn er meint, das Schlimme an der Gesellschaft sei, dass der Staat sich zu sehr einmischt und zu hohe Steuerlast verhängt, dann ist die FDP für ihn die richtige Partei. Wenn er meint, dass das spezifische Gewicht des Umweltschutzes im Katalog der Staatsaufgaben erhöht werden muss, dann stehen für ihn die Grünen bereit. Und die Linke schließlich, die hat jetzt erfolgreich das Erbe der SPD angetreten, indem sie sich jetzt die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit ins Programm geschrieben hat und zieht dann die entsprechenden Wähler an. Ja, dazwischen kann man eine Richtungswahl. Da kann man seine Vorliebe für eine dieser Fassungen des kapitalistischen Gemeinwohls zum Ausdruck bringen. Aber damit ist auch Ende der Fahnenstange. Damit hat es sich auch bereits. Eine irgendwie geartete Möglichkeit, jetzt Einfluss auf den Inhalt der späteren Entscheidung der Staatsgewalt zu nehmen, ist mit dieser richtungsgebenden Sympathiekundgebung des Wählers für eine Partei seiner Präferenz gerade nicht verbunden. Aus der Wahl gehen nämlich auf jeden Fall Mandatsträger hervor, die nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet, an Aufträge und Weisungen gerade nicht gebunden und damit ausdrücklich von der Bindung an den Wählerwillen freigesetzt sind. Und das alles ist in Artikel 38 des Grundgesetzes nachzulesen. Folglich steht auch das sogenannte imperative Mandat im Widerspruch zu den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie. Und das heißt, Vertreter eines Partikularen, gar Vertreter eines Klasseninteresses an die Macht zu wählen, damit dieses Interesse dann durch die Staatsmacht vertreten und durchgesetzt wird, ja, das ist von Verfassungswegen verboten. Solche Parteien wie beispielsweise die alte KPD, welche so etwas wie die Errichtung der Herrschaft der Arbeiterklasse im Programmangebot hatte, ja, die werden dann erforderlichenfalls auf der Basis des im Grundgesetz verankerten Parteienverbots einfach aus dem politischen Verkehr gezogen. Und ich meine, vom Standpunkt der repräsentativen Demokratie durchaus zu Recht. Denn Volksvertreter sind eben Vertreter des gesamten Volkes. Und das will heißen, des im Staat verkörperten Gemeinwohles, jenes sehr ungemütlichen sozialen Zwangsverhältnisses, der Koexistenz gegensätzlicher Interessen, und dieser schönen Koexistenz gegensätzlicher Interessen, die nur unter dieser souveränen herrschaftlichen Hand eines staatlichen Kontrollregimes Bestand hat. Diese seine sehr autonom, unanfechtbar politische Entscheidungsgewalt über die Belange der Nation, ja, die nimmt der demokratische Staat konsequent gegen sämtliche Bestrebungen seiner Bürger in Schutz, sich jetzt einmal praktisch in das politische Geschäft einzumischen und ihren Auffassungen, beispielsweise über die Renten oder die Arbeitsmarktreform, früher die Raketenstationierung oder jüngst und alt wieder über den Bau und Neubau und Weiterbetrieb von Kernkraftwerken einmal praktisch Geltung verschaffen zu wollen. Wenn auch nur der Anschein einer wirklichen oder sogar nur exemplarisch symbolischen Behinderung oder Verhinderung staatlicher Unternehmungen von Seiten unbotmäßiger Bürger aufkommt, ja, dann tritt eben so etwas wie die Strafrechtsvorschrift der Nötigung von Verfassungsorganen auf den Plan. Und was könnte schöner die vollständige Unabhängigkeit der Bildung des Staatswillens vom politischen Denken und Meinen des Staatsvolkes veranschaulichen als der Wahlakt selber. Im Wahlkreuz nämlich ist jede individuelle Überlegung oder Erwartung, die jetzt den Wähler zu seiner Stimmabgabe bewogen haben mögen, ausgelöscht. Ausgelöscht in dem Ja zu einer Partei und reduziert sich dann damit auf eine von seinen Interessen und Ansprüchen an die Politik vollständig getrennte Zustimmung zur politischen Herrschaft über ihn. Ja, weil es beim Wählen auf nichts anderes ankommt, als auf die klassenübergreifende Legitimation der uneingeschränkt herrschenden politischen Gewalt, der Legitimation durch ihre Untertanen, deren Zustimmung sich der Staat in regelmäßigen zeitlichen Abständen versichert, ohne die Existenz der politischen Herrschaftsgewalt selber aufs Spiel zu setzen. Deswegen zählt auch folgerichtig jede Stimme gleich, nämlich als unterschiedslose Zahl. Und die Addition von Millionen freier, gleicher und geheimer Stimmzettel hat dann in zweifacher Hinsicht ein vorher feststehendes Ergebnis. Ganz gleichgültig, welcher Partei jetzt die Bürger ihre Stimme so geben. Jede Stimme ist nämlich erstens eine für den Staat und damit für die Existenz einer politischen Ordnung, welche ihre, die Gesellschaftsmitglieder systematisch von der Entscheidung über die Lebensfragen der Nation ausschließt. Und zweitens, wie auch immer sich jetzt die Stimmen der Wähler auf die Parteienkonkurrenz verteilen mögen, steht am Ende immer eine mit Parlamentsmehrheit ausgestattete Regierungsmacht. Ja, und die ist jetzt durch die Wahl ermächtigt, in den nächsten 4 Jahren die Staatsnotwendigkeiten in den für sie erachteten, notwendig erachteten Sinn zu definieren und gegen ihr verehrtes Volk praktisch mit all ihrer Gewalt durchzusetzen. Denn mit der Wahl, das jetzt nochmal in Erläuterung, denn mit der Wahl haben die Wähler ganz aktiv die Führung der Staatsgeschäfte unwiderruflich in die Hände der Regierung gelegt und mit dieser aktiven Delegation der Macht an die zuständigen Staatsorgane willentlich ihre eigene Entmachtung vollzogen. Also nicht nur bloß passiv. Das ist schon eine Leistung. Da muss man seinen Verstand schon sehr anständig verbiegen, damit man diese Leistung verbringt und in die Wahlkabine schreitet. Und dementsprechend besteht auch die Effektivität der Demokratie als politischer Herrschaftsform darin, dass diese ganzen Prozeduren zuverlässig dafür sorgen, dass sich jetzt die Freisetzung der Ausübung der Staatsgewalt von den besonderen Interessen der Herrschaftsunterworfenen mit deren willentlicher Zustimmung vollzieht. Die Wahl gibt dem Bürger die Gelegenheit, sich in Personalfragen der politischen Herrschaft einzumischen, um umso gründlicher aus den Sachentscheidungen der Politik ausgemischt zu werden. Denn über die Sachfragen der Politik entscheidet allein und ausschließlich die Politik. Ja, diese in der Wahl vom Volk ausgestellte Generalvollmacht ohne Weisungsmöglichkeiten, ja, die erlaubt es jetzt umgekehrt, den durch den Staatswillen legitimierten, den durch den Volkswillen natürlich legitimierten Staatsorganen, die Gesamtheit ihrer Maßnahmen den Wählern als konsequent ihres eigenen Willens zuzurechnen. Und in diesem Sinne stimmt dann der Satz des Grundgesetzes, Artikel 20, in diesem Sinne geht dann tatsächlich alle Staatsgewalt auch vom Volke aus. Der mittels der Wahl erteilte Freibrief an die Politik, ja, ermöglicht jetzt tatsächlich die legitimatorische Rückbindung sämtlicher Regierungsmaßnahmen, die jetzt im Namen des Volkes gegen das herrschaftsunterworfene Volk getroffen werden und welche den ständigen Grund zur Unzufriedenheit der Bürger mit der Politik der Regierung abgeben. Und zur Betreuung dieser sich unweigerlich einstellenden Unzufriedenheit der Mehrheit der Bevölkerung mit den Resultaten der Politik, gibt es was? Ein Füllrätsel. Die Opposition. Und die Aufgabe der demokratischen Opposition besteht jetzt darin, den sicheren Schaden der Bevölkerungsmehrheit, ja, der Unfähigkeit der Regierungspartei anzulasten und sich jetzt den in ihren Erwartungen an die Politik enttäuschten Wählern in Form einer möglichen Regierungsalternative anzubieten. Und das ganze Prinzip der Oppositionstätigkeit besteht darin, dass man jetzt sämtliche sozialen Härten, die notwendigerweise mit der Verwaltung des kapitalistischen Allgemeinwohls verbunden sind, konsequent worauf zurückzuführen? Wie heißen die ganzen Titel? Eine falsche Politik, das Versagen der Regierungsmannschaft, die falsche personelle Besetzung der Ämter oder die Korruptheit der Politiker. Kurzum, für alle notwendigen Übel, die die Regierung der Mehrheit ihrer lohnabhängigen Staatsbürger zufügt, die haben ihren ganzen Grund im falschen Gebrauch der Regierungsmacht. Der Witz besteht darin, dass darüber das System der freiheitlich-kapitalistischen Grundordnung, das jetzt den Bürgern diese ganzen schönen negativen Lebensumstände beschert, das ist auf diese Art und Weise vollständig jeder Kritik entzogen. Das ist aus dem Schneider. Auf diese Weise wird dann also die notwendig aufkommende Unzufriedenheit mit der Politik von der Demokratie und zugleich für die Demokratie fruchtbar gemacht, also auf den Weg gebracht, der die nächste Regierungsmannschaft an die Macht bringt, die mit derselben freien Verfügungsmacht über die Nation und deren Belange ausgestattet ist und die sich jetzt wieder unter anderen parteipolitischen Vorzeichen einer Opposition ausgesetzt sieht, die gegenüber ihr wiederum systematisch die Klage einer Amtspflichtverletzung erhebt und damit dem enttäuschten Wähler den wohlfeilen Trost stiftet, ja, eine Alternative zu haben, dazu der Regierung, die man beim letzten Mal gewählt hat. Dafür gibt es eine Opposition. Diese sehr erfolgreiche Mobilisierung der vorhandenen Unzufriedenheit im Volk für den Machtkampf der konkurrierenden Parteien um die Besetzung der Staatsämter, da ist vielleicht ein Missverständnis vorprophylaktisch zu beseitigen, die hat ihren Grund freilich nicht in den Techniken des demokratischen Prozederes, dass das klappt. Der Grund dafür, dass diese Techniken greifen, besteht vielmehr im Nationalismus der Bürger, besteht, und der ist ein Erfolg, der ist das Resultat einer erfolgreichen politischen Willensbildung des Volkes. Das heißt, das Ganze kann nur funktionieren, wenn die lohnabhängigen Bürger mit dem falschen Bewusstsein ausgestattet sind, dass die Regelung ihrer Lebensinteressen in die Hände einer politischen Herrschaft gehört, die sie ganz als die ihrige, die sie als Dienstleistungsinstanz an ihren Interessen begreifen. Das heißt, denselben Staat, der sie bedingungslos auf diese notorisch unsichere Erwerbsquelle der Lohnarbeit festnagelt, den müssen die, jedenfalls seiner eigentlichen Bestimmung nach, für eine positive Bedingung ihrer Wohlfahrt, für eine Schutzmacht ihrer Interessen an einem befriedigenden Lebensunterhalt und angenehmen Arbeitsbedingungen halten. Wer zur Wahl geht, ja, der muss die aufgeherrschten Bedingungen seiner Existenz, Freiheit, Eigentum, Geld, als Chance, als Mittel für seinen Nutzen begreifen, auch und gerade, wenn diese Bedingungen lebenslängliche und wenig einträgliche Lohnarbeit einschließlich der sehr realen Perspektive der Arbeitslosigkeit bedeuten und ihm auch der höchste Dienst an der Nation auf ihren Schlachtfeldern nicht erspart bleibt. Wer umgekehrt um den notwendigen Misserfolg seiner Bemühungen um ein angenehmes Leben aufgrund der regierenden Zwecke von Staat und Ökonomie wissen würde, der käme niemals auf die verrückte Idee der politischen Herrschaft, die ihm diese Lebensumstände beschert, der auch noch per Wahlkreuz seine Zustimmung zu geben. Und dieser politische Willensbildungsprozess zum Nationalismus, ja, der ist dann erfolgreich, ja, wenn dieser nationale Standpunkt des Wir als Voraussetzung und Maßstab fungiert, den jedes Mitglied der Volksgemeinschaft gewohnheitsmäßig an die Welt anlegt. Und zwar ganz jenseits, ganz unabhängig aller unterschiedlichen bis gegensätzlichen Lebenslagen, in denen sich die diversen Staatsbürger so zu bewähren haben. Dass sich von allen materialistischen Nutzenerwägungen freimachende Verantwortungsbewusstseins jedes Mitglied des nationalen Kollektivs für den Erfolg der Nation, ob jetzt auf dem Felde der Weltwirtschaftskonkurrenz, der Militäreinsätze in Ex-Jugoslawien oder in Afghanistan oder auch nur auf dem Felde des Wettstreits um irgendwelche olympischen Sportmedaillen. Dieser Standpunkt des Wirs, den kennzeichnet ein demokratisches Staatsvolk. Und diese grundsätzliche Parteilichkeit, die man als Deutscher im Namen der Nation als ihr ideeller Teilhaber und Auftraggeber walten lässt, ja, das heißt nationale Identität, Patriotismus oder auch altmodisch gesprochen Vaterlandsliebe. Und diese bekennende Zugehörigkeit des deutsch-demokratischen Untertanenkollektivs zur hiesigen Nation und deren politischer Geschäftsordnung, die ökonomische und die politische Botenmäßigkeit für die Belange Deutschlands, ja, das ist überhaupt die entscheidende Erfolgsbedingung für die stolze herrschaftliche Bilanz, die die Bundesrepublik zu ihrem 60. Geburtstag vorzuweisen hat. Damit bin ich zum Ende gekommen.